Und wie lange hat es jetzt gedauert, bis ihr die ersten 10 Kunden gewonnen habt? Von Start, Entwicklung bis fertig. Und wie viel Geld habt ihr da investiert?
Wir sehen uns eher so erstmal als Datenpool, der natürlich der Einfachheit halber für die Menschen noch eine Analytik mit angeschlossen hat. Software in dem Bereich, für das, was wir tun, liegen teilweise für große Corporations zwischen 50 und 120.000 Dollar oder Euro im Monat. Auch wir müssen noch durch mehrere Persönlichkeiten durch. Ja, das gilt für jeden Einzelnen, das gilt auch für mich und für dich auch. Und du musst immer wieder dich neu erfinden, neu erfinden, neu erfinden. Und du kommst halt nur dadurch weit. Und irgendwann, wenn du aufhörst, dich neu zu erfinden, ja, ist der Moment, wo du stehen bleibst. Sobald du stehen bleibst, bewegst du dich basically wieder rückwärts.
Kennst du das vielleicht, wenn du mit Menschen sprichst, wo du dich wesentlich überlegen ihnen gegenüber fühlst, du fühlst dich viel intelligenter als sie. Es gibt auch andere Menschen, mit denen sprichst du und da fühlst du dich strohdumm und einfach nur nicht intelligent. Und genau so ein Mensch sitzt heute vor mir, der liebe Fabian. Fabian habe ich vor einiger Zeit kennengelernt und ich würde sagen, er ist einer der intelligentesten Menschen, die ich kenne, hoch erfolgreicher Unternehmer und deshalb freue ich mich, dass wir heute mit am Start sind gemeinsam.
Danke, selten so ein Intro bekommen, schön, dass ich hier sein darf. Danke dir, Stefan.
Fabian, vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen. Was machst du so in a nutshell? Was ist die Firma, die du machst? Wer bist du?
Mein Name ist Fabian. Ich habe basically meine Erfahrung gesammelt damals im Marketing. Habe mich dann entschieden, ein cooleres, aus meiner Sicht, Business zu starten. Wir sind dann ins Thema Software eingestiegen, sind heute im Thema Datenanalytik und Software unterwegs im Marketingbereich. Und so ist ja auch basically, wie wir uns kennengelernt haben, über die verschiedenen Kontakte und Netzwerke. Und jetzt muss ich hier heute dir Rede und Antwort stehen.
Genau. So, ihr macht OneTrack.io. Es ist quasi für die, die das nicht kennen, eine Tracking-Software, die dabei unterstützt, mit den ganzen Datenschwierigkeiten, die es gibt, wenn man direkt Direct-Response-Marketing macht, einfach zu erkennen, welche Leads sind gut, welche nicht, wo kommen welche Daten her und das bestmöglich zu Meta oder anderen Werbeplattformen zurückzuspielen, dass die künstliche Intelligenz smarter wird, bessere Entscheidungen treffen kann und du als Unternehmer bessere Entscheidungen treffen kannst und auch dein Marketing profitabler machst. Das ist so in a nutshell, oder?
Ja, ich hätte es eigentlich auch nicht besser gerade beschreiben können, als du es gemacht hast. Das ist, wir helfen eigentlich basically Marketern, einfach die richtigen Zahlen zu sehen, die richtigen Daten zu sehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist da das, wofür wir eigentlich angetreten sind am Ende des Tages.
Wenn du als B2B-Dienstleister bezahlte Werbung meisterst, dann wird dein Business wirklich starkes Wachstum bevorstehen. Das Beste an der ganzen Sache ist, in unserem Paid-Ad-System, komplettes System runtergebrochen, wie wir bezahlte Werbung schalten. Wir haben über 800.000 Euro schon in bezahlte Werbung investiert, haben das bei 50, 60, 70 Kunden mittlerweile erfolgreich gelauncht und Ads zum Lauf gebracht. Die Learnings, was man machen darf, was nicht, alles runtergebrochen in unserem Paid-Ad-System. Sowohl, wie man über Meta-Ads schaltet, als auch, wie man über LinkedIn Ads schaltet. Alles runtergebrochen, geben wir for free raus. Deshalb hole dieses System kostenlos.
Und ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal von OneTrack gehört habe, hat es ein Freund von mir gedroppt und der hat mir erzählt, das kostet irgendwie so 1.200.000 Euro oder so irgendwas in der Range, damals vom Pricing, was auch immer, oder 1.500, ich weiß nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, ich kann mich noch erinnern, das erste, was ich gedacht habe, fuck, das ist ja richtig teuer für eine Tracking-Software. Das ist ja ultra teuer. Dann haben wir Hyros quasi verwendet damals und haben damit bei Hyros irgendwie so einen Hack gehabt, dass wir nur 300 Euro pro Monat zahlen, haben das relativ lang verwendet. Und was ich rückwirkend aber echt sagen kann und was ich draufgekommen bin, ist, wir geben so monatlich zwischen 30.000 und 50.000 Euro in Werbung ungefähr aus. Und je länger man etwas macht und je größeren Scale man etwas macht und je besser man etwas macht, umso wichtiger und relevanter werden akkurate Daten. Ja? Ich bin jemand zum Beispiel persönlich, ich bin eher ein Sales Guy, ein Sales Leader als ein Marketer, würde ich sagen. Wenn ich mich so in einem Camp geben würde, würde ich eher sagen, ich bin so im Sales Camp. Ja? Aber ich bin sehr datenorientiert und sehr datengetrieben. Und irgendwann ist für mich einmal so eine interessante Metapher gekommen, so, vor allem nachdem wir auch gesprochen haben, so, wie gut könnte man ein Sales-Team führen, wenn man schlechtes Tracking hätte? Wie gut könnte man ein Team führen? Wie gut könnte man Entscheidungen treffen? Vor allem, wenn ein Team größer wird, 5 Mitarbeiter, 10 Mitarbeiter im Vertrieb. Wie gut könnte man das Team wirklich führen, Entscheidungen anhand dessen treffen und wie gut könnte das Outcome weiter sein? Das ist was sehr Interessantes, weil ich für mich so realisiert habe, okay, die 1,5, da muss ich mir immer verstehen, okay, was ist die Differenzierung? Was ist das, was cooler bei Hyros ist? Und genau, also was cooler bei OneTrack ist als bei Hyros
beispielsweise. Wie gut kannst du ein Auto fahren, was eine verschmierte Windschutzscheibe hat? Safe. Du weißt ja gar nicht, wo fahre ich hin, wo muss ich abbiegen, wie viel Gas kann ich geben und du hast immer das Risiko, von der Straße abzukommen oder irgendeinen Unfall zu bauen. Ja? Und genauso ist es eigentlich auch mit Daten. Wenn du bei den Daten einfach auf die verschiedenen Sachen schaust, die einfach nicht korrekt sind, ja, und die Daten, die du dir anschaust, einfach nicht korrekt sind, nicht der Realität entsprechen, ja, dann wirst du am Ende keinen Erfolg haben. Bei Marketing ist ja immer so, du versuchst ja einen Realwelterfolg zu erzeugen. Also du brauchst ja immer, ich mache diese Marketingaktion, ich hätte gerne dieses Outcome. So, und das muss ich ja sowohl in deinem Marketing, in deiner Message widerspiegeln, als auch in deinem Ergebnis hinten raus. Und das Problem ist, wenn du halt einfach diese Realität dauerhaft ignorierst, hast du das Problem, dass du am Ende natürlich nicht das gewünschte Ergebnis hast. Und dann wundern sich die Leute und sagen, mein Marketing funktioniert nicht, das klappt alles nicht, die Plattform funktioniert nicht, diese Werbeanzeige funktioniert nicht, das Creative funktioniert nicht vom Texting und so weiter und so fort. Und das sind alles Probleme, die man halt hat, wenn man auf falsche Daten guckt. Das Thema Preispunkt ist bei uns ein ganz anderes. Wir sehen uns nicht unbedingt als Tracking-Software. Wir sehen uns ein bisschen in einer anderen Kategorie. Wir vergleichen uns auch nicht mit den Anbietern, die du eben genannt hast. Was wir tun ist, wir sehen uns eher so erstmal als Datenpool, ja, der natürlich der Einfachheit halber für die Menschen noch eine Analytik mit angeschlossen hat. Das heißt, dass du praktisch erstmal alle deine Kanäle verbindest, sowohl deine Werbeplattform als auch deine Webseiten, als auch deine Formulare, deine CRMs, deine Payment-Prozessoren, ja, und dass du diese Daten erstmal zusammenbringst und dann überhaupt nutzbar machst. Weil das Problem ist, all diese Daten sind immer so kompartimentiert. Also es ist immer so ein Compartment von Daten. Die Facebook-Daten, die Website-Daten, die Form-Daten, die CRM-Daten und hinten die Purchase-Daten. Und einzeln alleine klappen diese Datenaufnahmen immer ganz gut. Aber das zusammenzubringen ist immer eine sehr große Komplexität. Und da ist das Thema, wenn du das nicht ordentlich machst und dann nicht im Gesamtbild auswertest, dann hast du einfach immer, wie praktisch, wenn du dir ein Auge zuhältst, ja, ein halbes Bild von der Realität. Und das halbe Bild in der Realität geht meistens, wie eben schon gesagt, nicht gut aus, endet dann praktisch in Software-Losses beziehungsweise in Profit-Loss, in Effizienz-Loss. Ja. Und damit kannst du dann am Ende auch nicht mehr sauber arbeiten. Und deswegen haben wir gesagt damals, wir machen das, wir geben ein bisschen Gas, ja, und probieren das mal aus, ob wir das hinbekommen. Ja. Bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Wir machen weiter an der Stelle. Ja. Ja. Und wir sehen uns eher mit so großen Datenpools verglichen. Und im Vergleich mit so großen Datenpools muss man einfach ganz ehrlich sagen, Software in dem Bereich für das, was wir tun, liegen teilweise für große Corporations zwischen 50 und 120.000 Dollar oder Euro im Monat. Ja, ja. Dollar, Euro, mittlerweile basically dasselbe. Ja. Und da ist es so, dass wir halt einfach festgestellt haben, okay, es gibt diese Lösung nur für große Unternehmen, aber nicht für die mittleren und kleineren Werbetreibenden. Ja, mittler und kleiner Werbetreibende sind so Leute, die im Monat mal ein sechsstelliges Werbebudget ausgeben, ein fünfstelliges und vielleicht auch sogar ein vierstelliges Werbebudget. Ja. Ja, ich würde sagen, so ab 10.000 Euro im Monat ist man so im kleineren Bereich, nicht mehr im Kleinstbereich, sondern im kleineren Bereich. So ab ungefähr 100, 150.000 Euro, zumindest im deutschen Markt, ist man dann so im mittleren Bereich. Und dann gibt es natürlich aber auch Leute, das hat man ja nie auf dem Schirm, weil man es oft nicht hört oder keinen kennt, die geben halt Millionen aus jeden Monat. Die geben einfach einen großen Geldbetrag in Ads aus, sind meistens große Firmen. Ja. Und die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten und ganz andere Art und Weisen, mit Software zu arbeiten, mit Analytik zu arbeiten, weil diese Firmen sind aufgrund ihrer Struktur so aufgebaut und ihrem Reporting, dass sie das natürlich haben müssen. Ja. Und das hat einfach der kleine und mittlere Unternehmer nicht. Und da haben wir gesagt, da kommen wir ins Spiel.
Und was, also um das kurz zurückzuführen, also jeder, der mindestens 10.000 Euro im Dienstleistungsbereich Umsatz, also 10.000 Euro monatlichen Adspend ausgibt, würde ich sagen, muss zwingend eine gescheite Tracking-Software verwenden. Ja. Die besseren Daten helfen natürlich massiv dabei, bessere Entscheidungen zu treffen auf größerem Scale. Jetzt ist es so, das ist ja natürlich ein ultra kompliziertes, komplexes Thema und ihr habt in dem Bereich ja eine gute achtstellige Firma aufgebaut. Die Frage, die sich mir stellt, ist, was hast du davor gemacht, dass du das heute machen kannst? Ja? Weil OneTrack gibt es ja noch nicht ganz ewig, oder? Wie lange gibt es das jetzt?
Ja, wir sind mittlerweile fast 4,5, 5 Jahre praktisch am Markt.
Crazy, 5 Jahre erst.
Und bei uns ist es so, wir haben uns dafür entschieden einfach, wir haben es damals aus einem Need gebraucht. Ja, und diese Komplexität, die du eben angesprochen hast, die gibt es ja immer noch. Und die Kunst ist ja immer darin, was Komplexes einfach zu machen, sodass es jemand wirklich nutzen kann. Das ist bei Tracking immer noch relativ schwierig. Ja, wir versuchen unser Bestes, gucken, dass wir das natürlich immer pushen und immer weiterentwickeln. Aber der Vorteil bei uns ist natürlich, du hast nicht immer nur, dass du vom Menschen abhängig bist, sondern eine Software hat ja im Bestfall auch immer einen automatisierten Part. Und bei OneTrack ist es zum Beispiel so, du hast den Erfolg von OneTrack, kannst du zweierlei messen. Du hast einmal unten die Basis, das ist ein automatisierter Erfolg, Datenaufnahme, Datenverarbeitung, Datenrückführung. Ja, die funktioniert ganz automatisch. Davon hängt der Erfolg, würde ich sagen, so 60-65% ab. Und dann hast du obendrauf, hast du nochmal die manuelle Analytik. Diese manuelle Analytik, die obendrauf sitzt, ist eigentlich das, was der Marketer auswertet, vergleicht, Entscheidungen trifft, Ads an- und ausschaltet und Co. Also basically manuelle Arbeit, die man kennt. Und da ist es so, dass eigentlich das wahrscheinlich also 35-40% des Erfolgs ausmacht. Ja? Das heißt, egal wie komplex es ist, die Software nimmt dir schon was ab im automatisierten Bereich. Aber wenn du natürlich ein fähiger Marketer bist, der auf reale Daten operieren will, der eine klare Insight haben will, dann ist es so, dass du natürlich nochmal extra einen Benefit oben drauf setzen kannst, indem du die Analysen einfach umsetzt, die wir zur Verfügung stellen und die Software einfach nutzt. Das zum Thema Komplexität.
Ja.
Was haben wir vorher gemacht? Um auf die Frage zurückzukommen, wir hatten damals auch eine Marketing-Boutique, ich sage immer, bevor es cool war und alle Marketing-Boutiquen waren und haben halt auch im amerikanischen Markt, im deutschen Markt, haben wir einfach große Betriebe betreut, sowohl E-Commerce als auch Lead-Generation-Shops und da war es für uns so, wir haben natürlich viele Share-Deals gemacht. Ja? Alles, was jetzt gerade so aufkommt, witzigerweise so im Markt, ist eigentlich das, was wir damals schon gemacht haben. Ich weiß nicht warum, aber das war wahrscheinlich mehr oder weniger Intuition und für uns war es so, beim Share-Deal ist ja immer ganz wichtig, wer hat den Traffic gebracht? Wer hat das Geld verdient am Ende des Tages, ja, und dann kriegst du ja deinen Share einfach anteilig bezahlt am Umsatz, den du gebracht hast. Und das Problem bei uns war immer, dass wir diese Auswertung gemacht haben und wir es für uns immer klären konnten, okay, guck mal, das kommt von den Paid-Anzeigen, hier kommt der Umsatz her, etc. pp. Aber für die Kunden war das extrem schwierig nachzuvollziehen. Und was wir dann gemacht haben, ist, haben uns überlegt, okay, welche Lösung können wir finden, dass wir das dem Kunden klar darlegen können und dass der Kunde versteht, was A, wir für einen Mehrwert bringen und dann B, natürlich für uns auch die Ausschüttung basically macht.
Ja.
So, und deswegen haben wir halt gesagt, okay, wir versuchen das mal mit Tracking-Software. Das waren dann damals so die bekannten 2, 3, die man so am Markt hatte. Das hat angefangen mit Google Tag Managern und solchen Dingen und irgendwelchen Server-to-Server-Verbindungen, die damals auch noch nicht so bekannt waren. Das waren alles so Basic-Tools. Ja, und dann haben wir halt eben gemerkt, okay, es fehlt immer irgendwas. Es hat immer irgendein Element gefehlt, um einen wirklichen Tracking-Erfolg hinten zu versprechen. Und da wir eigentlich immer Software machen wollten und...
Das heißt, du wolltest sowieso immer schon Software machen?
Ja, ich wollte in meinem Leben eigentlich immer Software machen. Das Warum? War grundsätzlich für mich in mir drin. Ich kann es dir gar nicht so richtig erklären. Ich fand den Bereich immer extrem spannend, weil Software an sich auch nie endet. Software hat immer das Schöne, dass du nie ein Ende findest. Du kannst immer einen oben drauf setzen. So, wenn du eine gute Software hast, kannst du sagen, okay, ich baue noch dieses Element dazu und dieses Element dazu und dieses Element dazu. Und damit hast du dann einen riesigen Blumenstrauß praktisch in einem Produkt, der wirklich Wert schafft für den Kunden. Ja? Und das fand ich eigentlich immer spannend, weil du kannst nicht sagen, okay, meine Software ist jetzt praktisch fertig und dann lässt du sie einfach rumliegen. Ich meine, du kannst es schon machen, aber dann verschwindest du halt vom Markt.
Ist safe, ja. Aber das könnte man ja bei jeder Dienstleistung auch sagen. Jede Dienstleistung könnte man ja ständig verbessern.
Das ist richtig, das ist korrekt. Das Thema bei Dienstleistungen ist halt immer, du hast A, eine schwierigere Skalierbarkeit, ja, weil es in der Regel natürlich über Personal geht. Jetzt heutzutage geht es natürlich ein bisschen was über AI, Agents, Automation, Systeme und Prozesse. Aber bei uns damals war das einfach so, das gab es einfach noch nicht. Ja, und ich glaube, so bin ich dann halt aufgewachsen, dann basically einmal durch und habe für mich festgestellt, okay, Software ist ein ganz cooles Feld, Software ist ein spannendes Feld, es ist ein skalierbares Feld, es ist kein Feld ohne Tücken, ja, muss man auch ganz klar sagen, Software hat natürlich auch riesige Nachteile, wenn man nicht weiß, wie man es richtig macht und deswegen haben wir gesagt, okay, wir probieren es einfach mal aus, wir waren ein bisschen jung und dumm und naiv wahrscheinlich.
Dass ich das verstehe, ihr habt quasi so eine Boutique-Agentur gehabt, wo ihr Revenue oder Profit Share gemacht habt mit den Leuten. Und habt darüber gescaled. Und dann habt ihr parallel irgendwann die Idee gehabt, lass in dem Bereich auch Software machen. Oder wie ist das abgelaufen?
Ja, genau. Wir hatten praktisch unsere Service-Dienstleistung, ja, wie man es so kennt, ganz normale Marketing-Dienstleistung, mit der man halt arbeitet. Wir haben uns immer reingehängt für die Kunden.
Ja.
Und wir wussten, wenn wir uns reinhängen, okay, wir nehmen kein großes Fixum oder nur ein bestimmtes Fixum und nehmen halt einen Retainer dazu. Und die Thematik war halt immer, okay, das Retainer-Geschäft ist gut und schön, aber ein Share-Geschäft ist natürlich besser.
Ja.
Ja, das haben wir irgendwann erkannt und wollten halt dann Share praktisch machen. Und das haben wir dann getan. Und wie gesagt, wir wollten den halt einfach tracken, diesen Share. Wir wollten dann sagen, okay, das ist unser Teil, den wir zu dir gebracht haben. Und dafür haben wir natürlich irgendwas gebraucht, wo wir es sauber auswerten konnten.
Und aber was war so, also du hast dann einfach glaubt, einfach nur weil das Problem da war, hast glaubt, hey, ich mache da Software. Let's solve it und lass dort Money reinschütten, oder?
Ganz so war es nicht. Wir hatten, ich erinnere mich an diesen wilden Sommer, wir hatten ein Meeting gemacht in Frankfurt im Büro, saßen wir und haben uns überlegt, was machen wir denn als nächstes? Weil das Thema war, wir haben gemerkt, okay, wir haben jetzt dieses Marketing-Game lang genug gespielt, es hat Spaß gemacht, aber wir haben gemerkt, der nächste Schritt muss eigentlich her.
Ja.
Und für diesen nächsten Schritt haben wir uns verschiedene Ideen überlegt, verschiedene Projekte, da waren sehr wilde Sachen dabei. Ja, und haben dann einfach mal alles
was aufgeschrieben. Was waren da für Dinge dabei noch?
Ja, da waren ganz wilde Sachen auch dabei in Form, die sich später dann als potenzieller Scam rausgestellt haben.
Okay.
Ja, es waren Dinge, wo wir ein Geschäftspartner uns gefragt hat, ob wir was mit denen machen können. Das war auch ein Geschäftspartner hier aus Dubai. Und wir die geprüft hatten und alles war cool. Und am Ende hat sich aber rausgestellt, ja, es war doch kein gutes Geschäftsmodell. Und was uns damals gerettet hat, war die Grundeinstellung zu diesem Deal. Ich habe immer gesagt, entweder ist der Deal der beste Deal, den ich jemals gesehen habe. oder ist es der beste Betrug, den ich jemals gesehen habe? Hm. Am Ende war es Zweiteres und da haben wir gesagt, okay, der fällt schon mal weg. Ja. Aber da hat uns unser Mindset bzw. unsere Grundeinstellung zugerettet. Und auf der anderen Seite war es so, wir haben halt einfach auf diese Sachen gesagt, okay, wir bewerten sie einfach mal. Wir schreiben es mal runter, machen mal Liste. Pro und Contra, wie ganz klassisch jeder Deutsche immer seine Listen führt. So haben wir das auch gemacht und sind dann einmal von oben nach unten durch und haben gesagt, ja, eigentlich ist Tracking-Software so das Spannendste. Ja, dann war es immer noch zur Attributionssoftware gekommen. Da haben wir uns mal so ein MVP praktisch gebaut im Kopf, so was wir eigentlich ganz cool fänden, was sie können muss.
Feature-mäßig.
Genau. Und haben halt gesagt, auch nicht nur feature-mäßig für uns, weil MVP wird sehr oft zum Beispiel missverstanden. Das heißt ja Minimum Viable Product. Mhm. Und dann denkt man immer so, das ist dieses am wenigsten Gebaute, was noch funktioniert.
Ja.
Aber eigentlich ist es Minimum Viable Product, das am wenigsten Gebaute, was für einen Kunden interessant ist, Mehrwert liefert und er kauft. Mhm. So, und das missverstehen sehr viele Menschen.
Mhm. Von bezahlter Werbung bist du wahrscheinlich überzeugt. Aber wenn du es noch nicht zum Laufen gebracht hast oder bereits schon gut läuft, aber du es noch nicht auf 40.000, 50.000 Euro monatlich skaliert hast, monatlichen Adspend, dann klick unter diesem Video und hol dir das Paid-Ad-System.
Und da haben wir gesagt, okay, lass mal schauen, was wir da machen. Hatten dann das einmal ausgearbeitet. Und dann war das irgendwie so ein großes Ziel und irgendwie so unreal, dass wir gesagt haben, okay, wir probieren es mal.
Dass ich das verstehe. Wonach habt ihr abgeschätzt, wie viel Aufwand das wird? Hast du einen Entwickler rundherum gehabt? Ich glaube, dein Bruder ist ja irgendwie Entwickler oder wie war das?
Ja, mein Bruder ist Entwickler, der war aber am Anfang nicht dabei. Okay. Das waren nur mein Geschäftspartner und ich am Anfang. Und wir saßen halt da und haben halt den Aufwand gar nicht abgeschätzt. Kann dir auch sagen, Aufwand in Software abzuschätzen ist was, da kannst du besser aus dem Kaffeesatz lesen, wenn man ehrlich ist. Ja? Ja. Weil man sieht einfach sehr viele Dinge nicht, die down the road kommen und Probleme. Ja. Und man muss sehr gut antizipieren können und Co. Und da war es einfach so, dass ich festgestellt habe, okay, lass es uns einfach mal machen. Wir sind jung, wir haben keine Verpflichtung, uns geht's gut, wir machen einen ordentlichen Job, wir arbeiten gerne, wir haben Spaß daran. Also lass es uns einfach probieren. Okay. Das haben wir dann auch gemacht.
Anfangs als Side-Hustle?
Nein, es war nie ein Side-Hustle. Also uns war klar, wir gehen immer all in.
Das heißt, die Agency haben es gecuttet?
Die Agency haben wir relativ zügig runtergefahren. Cut ist schwierig, weil du hast natürlich laufende Aufträge. Ja. Aber wir haben basically über so ein halbes Jahr haben wir angefangen, so ein Grundprodukt zu entwickeln.
Ja.
Ja, damals noch auf, ich glaube, Looker Studio hieß es, mit einem Google Backend hinten dran und haben dann halt angefangen, erstmal dieses erste Produkt zu entwickeln, haben währenddessen praktisch die Agentur runtergefahren und haben versucht, dann das Produkt hochzufahren.
Aber hast du in der Zeit dann überhaupt Geld verdient oder war das eigentlich ein Minusgeschäft?
Software war am Anfang ein riesiges Minusgeschäft.
Ja, Software schon, aber ich meine auch, weil du die Agentur runtergefahren hast, hat das überhaupt die Kosten decken können?
Nee, auf gar keinen Fall. Also du musst halt einfach das Risiko gehen, aus meiner Sicht. Und ich habe gesagt, okay, das ist mir wert. Es war jetzt auch nicht so, dass wir jetzt nicht stabil gestanden wären. Das würde ich auch gar keinem raten, also irgendwie Software zu starten, wenn du nicht stabil stehst und auch nicht weißt, was du tust. Das sind so zwei Elemente im Softwarebereich, die tun deinem Geldbeutel, deiner mentalen Klarheit und deinem mentalen Zustand, glaube ich, nicht so gut. Ja.
Wenn was hast du damals für finanzielle Rücklagen gehabt, dass du das gemacht hast?
Boah, es waren siebenstellige Rücklagen damals.
Okay, also okay. Du hast schon solide leben können.
Ja, auf jeden Fall. Weil es war wichtig, weil man hatte einfach sonst die Chance nicht, überhaupt das langatmig anzugehen. Safe. Und du gehst dann immer in sowas rein und versuchst wirklich, jetzt muss ich Geld verdienen. Und das muss man. Und dann kommst du in eine Drucksituation und Entwicklung braucht manchmal einfach Zeit.
Ja.
Und sie braucht auch einfach manchmal Fehlererkenntnisse.
Ja.
So. Und nur so kriegst du es dann hin. Und auch da haben wir halt einfach die Software iteriert. Ich weiß nicht, damals Version 1, wie gesagt, Google Looker Studio. Ich glaube, mittlerweile sind wir bei Version 18 oder Version 19. Ja, mit Chrome Extensions, mit verschiedenen Anschlüssen und solchen Dingen. Das sind alles so riesige Dinge, die wir einfach über die Jahre entwickelt haben.
Ja.
Ja, wo wir gesagt haben, okay, der Kunde braucht das, das macht Sinn, lass es uns dem Kunden geben.
Das heißt, die ersten Dinge mit Looker Studio und so waren aber noch viel so eigentlich Systeme, die miteinander verknüpft waren, anstatt alles eigenentwickelte Software quasi so ein bisschen.
Genau, das war, was man heute so praktisch irgendwie kennt, so Zapier, Airtable und solche Sachen.
No-Code,
das gab es damals, glaube ich, genau. Es war einfach ein No-Code-Umfeld, wo du halt einfach praktisch Sachen verbunden hast.
Ja.
Viele machen heute so noch ihr Tracking. Es ist halt eine Lösung, die es schon vor 5 Jahren gab.
Ja.
Und im Technologiebereich sind halt einfach 5 Jahre eine Ewigkeit.
Ja.
Und deswegen ist es für uns so, wir haben ja gesagt, okay, wir müssen immer mit dem Zahn der Zeit auch mitgehen.
Ja.
Ja? Und wir müssen auch wirklich fühlen, was real am Markt, wenn wir beim Thema Realität, passiert. Weil wenn du entwickelst und einfach in die falsche Richtung entwickelst, geht das sehr, sehr schnell, dass der Markt sich in eine andere Richtung weiterentwickelt, du es verpasst und auf einmal irrelevant bist.
Ja.
Und all diese Dinge muss man einfach auf dem Schirm haben.
Und wie lange hat es jetzt dauert, bis ihr die, sag ich jetzt mal, die ersten 10 Kunden gewonnen habt? Von Start, Entwicklung bis fertig, also bis die ersten 10 Kunden gewonnen haben und wie viel Geld habt ihr investiert?
Also man muss es ganz einfach sagen, wir haben am Anfang mal einen mittleren sechsstelligen Betrag verbrannt. Ja, das war dann der Grund, warum mein Bruder dazugekommen ist, weil ich gesagt habe, okay, das machen wir bitte nicht nochmal. War ziemlich uncool, aber man muss es auch manchmal einfach machen.
Ja.
Und bei uns war es so, wir haben erst entwickelt, ungefähr so ein halbes Jahr. Und dann haben wir erst angefangen, Kunden zu gewinnen. Weil wie gesagt, du brauchst ja ein MVP, was der Kunde nutzen kann. In irgendeiner Form, was einen Mehrwert bringt, ja, was stabil einigermaßen läuft und was man nach außen auch rausgeben kann. Mhm. Und da hat es bei uns ungefähr so 3 bis 6 Monate gedauert. Und dann haben wir, glaube ich, innerhalb von 6 Wochen oder so, haben wir die ersten 10 Kunden gewonnen. Mhm. Damals auch aus unseren Agenturkunden mit raus. Ja. Die waren echt zufrieden und wir haben mit denen immer ein gutes Verhältnis gehabt. Deswegen haben wir gesagt, okay, komm, probiert's aus. Hier habt ihr einen Special-Einstiegspreis. Wir können gemeinsam Gas geben. Und Co. haben so gesagt, okay, wir vertrauen dir. Ja. Uns passt. Und witzigerweise ist es von denen, glaube ich, bis auf einen heute alle noch Kunden.
Geil.
Ja. Und haben dann einfach losgetreten. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, jetzt wachsen wir mal und schauen, wie weit die Dose, die wir treten, einmal die Gasse runterfliegt.
Wie entscheidest du dann, wie viel investiere ich in Entwicklung? Wie viel investiere ich in Marketing, Kundengewinnung? Mhm. Wonach findest du dann, sagen wir jetzt nicht jetzt, sondern bei, weil jetzt hast du ja sowieso, aber damals, wonach hast du damals die Entscheidung getroffen?
Ganz ehrlich, die Entscheidung wurde mir mehr oder weniger vom Markt abgenommen. Wir sind relativ gut organisch gewachsen über Product-Led Growth, würde man das nennen, so im Software-Bereich, Software-as-a-Service-Bereich sagt man Product-Led Growth. Und da war es für mich so, dass ich festgestellt habe, okay, die Leute empfehlen es einfach weiter über Mund-zu-Mund-Propaganda. Die Leute sind zufrieden und sprechen drüber. Das hat uns extrem geholfen, muss man fairerweise sagen. An sich für die Entwicklung war es halt so, wir haben immer das entwickelt, was halt wirklich am notwendigsten war und haben es halt immer priorisiert und jede Woche basically iteriert.
Ja.
Macht es Sinn, da noch dran weiterzuarbeiten? Macht es Sinn, das weiterzuentwickeln? Wollen wir es überhaupt fertig entwickeln und Co.? Und so haben wir das Produkt eigentlich gebaut. Und so war halt der Product-Led Growth witzigerweise so ein selbstverstärkender Circle mehr oder weniger, so ein Schwungrad. Und grundsätzlich würde ich immer sagen, sobald du ein MVP hast, kannst du praktisch auch stark ins Marketing gehen. Also kannst sagen, okay, ich investiere weiter, wenn es jetzt nicht unfassbar entwicklungsintensiv ist. Ich entwickle jetzt einfach mal 50% praktisch in Development und ich gehe hin und sage, ich investiere 50% in Marketing. Manchmal ist sogar 70-80% Marketing notwendig. Kommt drauf an, wie gesagt, wie kapitalintensiv deine Entwicklung ist, wie komplex deine Entwicklung ist.
Man kann ja unendlich Features fucken, theoretisch. Also man kann unendlich Features bauen. Und man könnte auch unendlich Entwickler hiren. Theoretisch.
Kein Limit gesetzt, ja.
Theoretisch. Wonach entscheidest du das? Wonach hast du das damals auch entschieden? Hire ich jetzt nur meinen Bruder? Hire ich 5 weitere Entwickler? Mhm. Investiere ich mehr Budget in die Entwicklung? Natürlich Prioritäten von den Features, ist klar, sequenzielles Abarbeiten. Aber ich könnte ja auch mehr Manpower einfach raufhauen.
Hire ich nur meinen Bruder? Hört sich so an, als wäre mein Bruder
nein, nicht nur.
Ein günstiger Entwickler.
Nein, nicht nur.
Er ist genau das Gegenteil. Er ist wahrscheinlich einer der besten Entwickler, die man so einstellen kann, muss man fairerweise sagen. Auch vom Background her ein sehr gut ausgebildeter Mensch und Co. Wir haben immer auf Qualität geachtet. Also wir haben bei uns eigentlich fast nur deutsche Entwickler. Wir haben nur Leute immer eingestellt, die wirklich so auf der Peak-Performance sind. Haben dann natürlich auch Peak-Performance bezahlen müssen. Wir hatten mal zwischendrin das Problem, dass wir natürlich auch mit großen Firmen konkurriert haben im Tech-Bereich, wie natürlich Google, wie natürlich Facebook und solche Dinge. Das ist nicht immer ganz einfach, weil die natürlich extreme finanzielle Möglichkeiten haben, da rein zu pushen. Und du als kleines Startup bist einfach irrelevant, basically. Ja, wir haben das dann viel über Kultur und auch Netzwerk gelöst und halt auch spannende Projekte und viel Eigenverantwortung für die Leute mit viel Vertrauen. Und das hat ganz gut funktioniert. Aber für mich war es so, wir haben halt immer entschieden, okay, wo wollen wir hin? Dann haben wir so 3 Monate nach vorne geguckt und haben gesagt, okay, in 3 Monaten brauchen wir die 3 Personen, okay, dann fangen wir es heiern an. Mhm. Okay, in 2 Monaten brauchen wir die Person, fangen wir es heiern an. So, sodass wir eigentlich versucht haben, nie in so einen Personalengpass zu kommen.
Okay, das heißt, ihr habt immer überlegt, welche Features wollen wir bauen, wie viele Ressourcen brauchen wir dafür, wen müssen wir dafür heiren. Anhand dessen geht man los ins Hiring.
Genau, und die Features, du hast ja mit Features immer die Thematik, jeder will ja 1000 Sachen.
Safe.
Und am Ende hast du aber so 80-90%, die gefühlt jeder braucht in der Basic-Version und die würden auch reichen.
Ja.
Ja, weil Menschen tendieren gerne im analytischen Bereich einfach dazu, Dinge zu überkomplizieren. Und ich sage halt dazu, es reicht auch, das so zu analysieren. Mach doch, triff doch erstmal die Entscheidung, setz doch erstmal um, weil du bist in so einer tiefen Analytik schon drin.
Ja, ja.
Du kannst diesen Schritt 1, 2, 3, 4 umsetzen. Der 5. ist vielleicht sogar ein Tick zu viel.
Ja.
Und fang doch an, darauf mal zu arbeiten. Aber das Problem ist, die meisten Leute im Tracking-Attributionsbereich lösen nicht mal Schritt Nummer 1 und wundern sich dann, warum ihre Sachen nicht funktionieren. Und das ist eigentlich eine Sache, die müsste man sich selber eigentlich abtrainieren. Mehr oder weniger, wenn ich ehrlich bin.
Mhm. Agree ich. Sehe ich auch bei uns zum Beispiel. Ich bin ja auch ein Dashboard-Liebhaber und wir bauen ganz, ganz viele gesehen, Dashboards ja. und Systeme. Und ich zwinge mich auch immer regelmäßig dazu, es zu simplifizieren und einfacher zu machen. Manche Sachen müssen sehr detailreich sein, meines Erachtens nach, damit Probleme nicht zu spät ersichtlich sind, sondern rechtzeitig ersichtlich sind. Aber es ist ganz relevant, in welchem Zeitraum schaut man auf welche Detailprobleme und dass man halt in KPIs reinzoomen kann. Ja, dass zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, die Showrate von einem Setter schlecht ist, das muss ich jetzt nicht in meinem täglichen Bericht sehen, aber wenn ich die Showrate sehe, dass sie allgemein schlechter wird und ich bei einem Setter einmal die Woche sehe, wenn die Showrate schlechter ist, dass ich es dort halt direkt sehe und angreifen kann. Ja. Und da stimme ich dir zu, das kann halt unendlich detailreich sein oder auch weniger.
100%. Wichtig ist halt immer, dass du alle Daten sammelst. Das gilt immer in jeglichem Umfeld, ob es jetzt Excel-Sheets sind, Ads-Attributions oder Sales-Tracking, was auch immer. Ja, dass du erstmal die gesamte Datengrundlage unverzogen hast.
Ja.
Dass du einfach eine Basis hast, auf der du arbeiten kannst. So, und dann brauchst du natürlich die analytischen Tools, zu sagen, okay, ich ziehe mir das jetzt raus und ich ziehe mir das hier raus und ich stelle es in irgendeiner Form erstmal vereinfacht dar. Und wenn ich dann reingucken will, gehe ich einfach nochmal rein. Und das kann man eigentlich ganz gut machen, wenn man sich ein bisschen jetzt mittlerweile mit Systematisierung, Automation und Prozesse auseinandersetzt. Ich habe gesehen, ihr macht das schon crazy bei euch. Ja? Ihr habt da echt ein riesiges Konglomerat aufgebaut von detaillierten Daten, mitteldetaillierten Daten und halt auch eher vereinfachten Daten, wo du auf einen Blick sehen kannst, okay, Daumen hoch, Daumen runter, all diese Dinge. Und so machen wir es im Tracking ja auch. Wir geben ja immer die Datengrundlage, zeigen wir zum Beispiel bei uns auch komplett an, wenn man das möchte. Aber wir geben natürlich auch simplifizierte Views, sodass du praktisch erkennen kannst, okay, welche Ad funktioniert mit ungefähr 2 Klicks, was ist, wo stehen wir heute, muss ich irgendwo reagieren, gibt es irgendwo ein Problem, was vielleicht verdeckt ist, bricht meine Show-Up-Rate rein in Setting-Calls, bricht meine Add-to-Cart-Values bei E-Commerces ein und Co. Und all diese Dinge. Und dann kann man eigentlich schon darauf reagieren, ohne dass man jetzt eine riesige Analytik fahren muss. Dessen am Ende sind es 1-2 Klicks.
Jetzt noch einmal zurückkommen auf das Thema Entwicklung, die ersten 10 Kunden. Jetzt könnte man ja hergehen und sagen, wie es manche machen, ich mache eigentlich meine Agentur parallel weiter und baue die Software nur nebenbei und verwende das Kapital einfach nur und gehe nicht all in. Was war der Grund, warum du all in gegangen bist und glaubst du, kann der andere Weg auch funktionieren?
Der Grund, warum ich all in gegangen bin, ist einfach der folgende, weil ich mir sicher war, dass wir es können, dass wir es abbilden können und weil ich wusste, ich fokussiere mich immer auf eine Sache und nicht auf mehrere. Mhm. Das funktioniert für mich persönlich sehr gut. Ich weiß nicht, ob der Weg für alle anderen funktioniert. Ich bin immer ein Freund davon, dass Erfolg immer auf einem individuellen Weg beruht und nicht immer alles kopierbar ist oder gleich ist bei jedem. Jeder hat verschiedene Erfahrungen, jeder hat verschiedenes Umfeld, in dem er lebt. Jeder hat verschiedene Ressourcen auch grundsätzlich, mit denen er arbeiten kann. Und deswegen können Wege total unterschiedlich aussehen. Man kann natürlich auch den Weg gehen und sagen, okay, ich habe irgendwo, muss ja nicht unbedingt Agentur sein, ich habe irgendwo ein Geschäft und ich möchte eine Software bauen, also mache ich Geschäft weiter und baue parallel die Software. Die Frage ist natürlich dann, du teilst die Zeit. Ja, auf einmal operativ hier, wenn du jetzt in beidem noch involviert bist, wovon ich jetzt ausgehe, oder du gehst halt hin und sagst, okay, ich mache noch Software dazu. Das sind halt einfach so ein Zeitsplit. Und für mich war einfach immer klar, ich will mich auf eine Sache fokussieren. Und auf diese eine Sache, ja, habe ich halt gesagt, gehen wir einfach all in.
Ja.
Und um all in zu gehen, gibt es verschiedene Features, die man eigentlich so im Kopf einmal durchgehen muss. Habe ich die Ressourcen? Ja, habe ich die Energie, das auch durchzuziehen? Habe ich die Zeit, das durchzuziehen? Das Ganze ist natürlich auch wieder in sich verlinkt, logischerweise. Ne? Wenn du mehr Geld hast, hast du natürlich auch mehr Zeit, logisch. Und all diese Dinge. Aber für mich ist es so, ich habe gesagt, okay, wir machen eine Sache und nicht 5 oder nicht 2. Und so ist es bis heute. Also ich habe ja noch nebenher andere Projekte, die ich mache, aber die manage ich nicht im Tagesgeschäft. Das ist auch nicht das, was ich anstrebe, sondern ich fokussiere mich wirklich auf die Software. Ich fokussiere mich auf das, dass das funktioniert. Und that's basically it.
Bist du dann quasi auch Product Owner? Also quasi der die Produktdinge definiert? Oder was ist so da? Also du bist natürlich CEO und entscheidest viele Sachen, aber bist du auch im Produkt, in der Produktentwicklung involved? Ganz am Anfang wahrscheinlich sehr stark, oder? Hast du die Features sozusagen mitbedacht, die Strukturen überlegt. Hast du das sozusagen mehr oder weniger designed oder wie war das?
Also grundsätzlich sehe ich mich nicht als Product Owner oder als CEO oder sonst irgendwas. Ich sehe mich eher mehr oder weniger als so ein bisschen ein Ingenieur, der einfach Sachen mitbaut. Jetzt nicht unbedingt in einer operativen Rolle, wo ich jetzt Sachen ausführe, sondern ich habe so ein bisschen auf der einen Seite das Ohr für die Kunden, ja, und auf der anderen Seite habe ich den Insight in die Software. Und was ich dann versuche, ist, beides zu kombinieren. Ich weiß, was hier auf der Software-Seite geht und ich weiß, was die Kunden brauchen. Und mein einziger Job ist eigentlich, den Kunden zuzuhören. Weil wenn man den Leuten zuhört, sagen sie dir meistens eigentlich das, was du brauchst. Ja? Ohne, dass du jetzt irgendwelche großen Guesses machen musst oder dir überlegen musst, oh, wie funktioniert das, was sollen wir als nächstes bauen? Wir haben ein Heft voller Features, was die Kunden gerne hätten. Ja, und da muss man natürlich einfach dann durchpriorisieren.
Ja.
Und wie wir das machen, ist ganz einfach. Wir fragen A, die Kunden, und danach fragen wir uns selber, finden wir das gut?
Ja.
Ja? Und wenn beides aligned ist, sagen wir, okay, wir machen es. Und dann fangen wir es an umzusetzen. Und so ist es bei mir eigentlich. Also ich würde mich weder als jetzt irgendwie CEO sehen oder Product Owner. Wir haben auch in der Firma bei uns diese Titel nicht so richtig, wenn wir ehrlich sind, sondern wir sind eher eigentlich so ein Konglomerat und haben so eine relativ eigene Kultur, das einfach wächst wie so ein Organismus.
Ja.
Und jeder weiß aber, wer was zu tun hat. Es gibt natürlich klare Verantwortlichkeiten und Co. Aber jeder arbeitet zusammen. Und wie gesagt, für mich ist immer wichtig, dem Kunden an sich zuzuhören und einfach nicht zu ignorieren, was er gerne möchte.
Wie lange hast du gebraucht von quasi 10 Kunden, bis ihr profitabel war? Also profitabel im Sinne von, das Ding hat kein Geld mehr verbrannt, die Entwickler haben nicht mehr Geld gefressen und die Entwicklung hat nicht mehr Geld gefressen als der Cashflow, der reinkommen ist.
Das kann man gar nicht genau beschreiben, weil die Frage ist, nimmst du das verbrannte Geld mit dazu?
Nein, ich meine nur monatlichen Cashflow mäßig.
Monatlichen Cashflow mäßig würde ich sagen so ungefähr 8 Monate, 9 Monate.
8, 9 Monate und dann
Und
von Startentwicklung weg.
Ja, von Start erster Kunde weg würde ich sagen, okay. Nicht Entwicklung. Und da ist es einfach so, wie gesagt, für uns ist es jetzt eine Sache, die macht uns wirklich Spaß.
Ja.
Also wir bauen wirklich gerne Software, weil ich kann dir sagen, wenn du sie nicht gerne baust, drehst du irgendwann komplett durch. Ja. Und Entwickler und auch meine Führungsleute, die haben alle ihre eigene Persönlichkeit und es ist mega spannend, denen immer zuzuhören, weil die gehen in Ecken und Wendungen rein, die du so noch nie gesehen hast. Manchmal auch in die tiefsten menschlichen Abgründe. Ja. Grüße gehen raus ans Team an der Stelle. Aber das Thema ist, es ist mega spannend einfach. Du hast einfach Leute, die sehr fähig sind und die halt auch ganz oft eine sehr krasse Inselbegabung haben. Und wenn du die dann zusammen in einen Haufen wirfst, dann blockier sie einfach nicht.
Ja.
Gib ihnen die Möglichkeit, dass sie einfach selbst ihre Ideen einfach mal scheren können, dass sie ein Umfeld haben, wo sie wissen, sie kriegen Feedback und Co. Und führe sie einfach mal mit. Und das hilft ganz oft A, in der Qualität der Features, in der Qualität der Nutzbarkeit und der Software, auch im Backend und Co. Und deswegen ist es auch so, wie gesagt, wir haben das vor kurzer Zeit, beziehungsweise mal schon ein paar Monate her, aber wir haben so gesagt, wir haben eigentlich aus Versehen eine richtig krasse Datenlösung gebaut, weil wir einfach das gemacht haben, was wir gut fanden, was die Kunden gut fanden und haben festgestellt, dass andere dafür exorbitant viel Geld chargen und haben halt gesagt, okay, krass, wir können eigentlich mehr, sind besser im User-Interface, sind schneller zu integrieren, sind sauberer zu analysieren. Und das ist eigentlich so ein Beiprozess gewesen und das war ganz schön.
Aber das heißt, wenn man jetzt sagt, von ersten Sale bis mehr oder weniger auf Nullsumme, auf monatliche Nullsumme raus, waren 8 Monate.
Ja, sieben, acht Monate
ungefähr. War das für dich irgendwann so, dass du gesagt hast, du siehst nicht, wie lange das dauert? Oder hast du gesagt, na, ist eigentlich easy, ich weiß, nachdem wir den Product Market Fit gehabt haben und die ersten 10 Deals verkauft haben, habe ich eh gewusst, dass das Geld kommen wird? Oder hat es irgendwann, wann waren so die schwierigsten Dinge zu überkommen?
Wir haben einige Dinge überkommen, wie es immer so ist im Business. Die schwierigen Dinge kommen, glaube ich, immer noch. Die sind jetzt bloß auf einem anderen Scale.
Klar.
Logischerweise. Damals war es so.
Aber irgendwann hat man so ein Momentum-Wheel, würde ich sagen. Beispielsweise, ja.
Ja, also ich würde sagen, grundsätzlich war es so, ich wusste, dass das Produkt generell Need hat.
Mhm.
Ja. Ich habe natürlich auch vorher, bevor wir das Produkt gebaut haben, auch mit Leuten gesprochen und Co. Ich würde niemandem raten, eine Software zu bauen, die kein Need hat.
Ja.
Das ist so dieses klassische, ich code mal was zusammen und dann wird es schon irgendeiner benutzen.
Ja.
Manchmal geht's gut. Die Erfolgsgeschichten sind halt so eine Survivorship-Bias, wie man es nennt.
Ja.
Ja, wo man weiß, okay, ja, das ist ja mega cool, das funktioniert einfach, wenn ich das zusammencode.
Ja.
Würde ich keinem raten, gerade wenn er zum Beispiel Unternehmer ist oder sonst irgendwas, du erhöhst einfach deine Erfolgschance massiv, indem du hingehst und halt eine Analytik fährst, wo du einfach kurz sagst, hey, braucht es der Markt? Ist das interessant für die Leute? Haben die wirklich einen Pain?
Mhm. Ja. Und das hast du gemacht, indem du mit Leuten gesprochen hast?
Ja, ich habe einfach mit Leuten gesprochen. Ich habe mir einfach mal zugehört, was die Leute gerne hätten, was sie brauchen. Und dann haben wir halt das Ganze umgesetzt. Und für mich war es so, die großen Herausforderungen sind teilweise technischer Natur, nicht unbedingt immer existierende Probleme im Jetzt, sondern auch Dinge, die du einfach antizipieren musst, also einfach vorausschauen, erkennen musst und schon jetzt die Maßnahmen treffen musst, dass du das Problem 6 bis 12 Monate down the road nicht hast.
Mhm.
Ja, sind so Entscheidungen wie, okay, was für eine Datenbank nutze ich jetzt mal basic gesprochen,
ja,
das ist nicht voll technisch ganz korrekt, aber ich sage, welche Datenbank nutze ich, ist die überhaupt in der Lage, 100 Kunden abzubilden, 500, 1000, 10.000, weil sonst fasst du es halt wieder mitten im Skalierungsprozess an und das ist natürlich immer eine Sache, die ist extrem schwierig.
Was würdest du jetzt sagen, ist der größte mentale Shift, den Unternehmer machen müssen, wenn sie von einem Dienstleistungsbusiness kommen und zu einer Software switchen wollen oder ein Software-Business aufbauen wollen?
Der wichtigste mentale Shift ist, glaube ich, erstmal zu erkennen, dass Software ganz anders in der Entwicklung und im Business funktioniert, als eine Dienstleistung tut. Es hat gleiche Elemente wie alles. Ja, du kannst Prinzipien aus dem Sport auch ins Unternehmertum übertragen und so kannst du halt auch Prinzipien von Dienstleistungsgeschäft auf Software übertragen oder generell von Unternehmertum, die einfach dem zugrunde liegen. Thema bei Software ist einfach, Software bewegt sich extrem schnell und Software hat auch immer so eine große Brise Unplanbarkeit. Ja? Es kann sein, dass du gerne was adden würdest als Feature. So ein klassischer Fall. Gibt es übrigens ein mega cooles Video auf YouTube darüber vom CTO von Netflix. Ja? Der mal erklärt, als Netflix verschiedene Folgen anzeigen lassen wollte, wie lange das gebraucht hat. Sie wollten praktisch von einer Episode, damals, ich glaube Black Mirror war das, und dieser Name, der immer angezeigt wurde im Netflix, ja, war praktisch immer der Name, glaube ich, der vierten Folge, wenn ich es richtig hatte, und nicht der ersten. Und die vierte Folge bei Black Mirror hatte einen sehr prägnanten Namen. Ich glaube, die hieß der Schweineficker oder sowas, wenn ich mich richtig dran erinnere. Und dann war das so, dass Netflix nicht wollte, dass das oben angezeigt wird. Und dann haben sie gesagt, okay, bitte mach, glaube ich, dass die erste Episode angezeigt wird. Also nagel mich nicht auf die Details fest. Ja. Basically, das war der Case. So, und dann hat Netflix mit all seinen Entwicklern überlegt, okay, was machen wir, wie gehen wir es an? Und jetzt kannst du ja gerne mal schätzen, wie lange das gedauert hat. Was ist deine Schätzung?
Ich bin Softwareentwicklungsschule gegangen. Ich verstehe, dass solche Sachen manchmal trickier sein können, aber vielleicht ein Monat?
Ja, also sie haben, glaube ich, 18 Entwickler gebraucht am Ende des Tages und 6 Monate, ja, um das umzusetzen, weil irgendeine Software irgendein Update in irgendeinem Subsystem nicht hatte und es einfach so lange gebraucht hat, bis sie es praktisch umsetzen konnten. Und das nimmt dir so ein bisschen diesen Planungsfetisch raus, ja. Ja, und lässt dich mehr in diesem, okay, wir müssen jetzt irgendeine Lösung finden, Fetisch reingehen. Die Thematik dabei ist einfach, du hast diese Planbarkeit nur bedingt in der Hand. Und du musst einfach damit rechnen, dass alles länger dauert, alles schwieriger ist als gedacht und dass du halt einfach nicht irgendwo ein Feature adden kannst, wie du praktisch ein neues Excel-Sheet aufmachen kannst im Google Drive mit 2 Klicks und dann kommt da noch eine neue Zeile rein und dies und das und die Berechnung funktioniert mit der Formel, die tippt man kurz ein, klickt auf Enter und dann funktioniert das Ganze. Ja? Es wird immer einfacher, muss man mittlerweile auch sagen, aber wir sind noch weit weg davon, dass ein einfaches, wie man es nennt, so geil, Vibe-Coden jetzt zu richtig krassen Softwarelösungen rausmutiert. Ja. Das wird irgendwann kommen, aber aktuell sind wir davon noch, glaube ich, ein paar Monate, vielleicht auch Jahre weg.
Und wenn jetzt jemand eine Software starten wollen würde, mal angenommen, und der kommt aus dem Dienstleistungsbereich, aus dem klassischen Dienstleistungsbereich, sagen wir, der hat eine Paid-Ads-Agentur, Social Recruiting, ja, klassisches Ding. Wir haben zum Beispiel ein paar Kunden, die wollen und haben parallel so Ideen, hey, ich mache parallel meine Software und ich mache das irgendwie so, das ist ja auch alles durchaus möglich und legitim, aber einer gewissen Größe. Aber was wären so die Dinge, wo du sagen würdest, das ist das Wichtigste, worauf man achten muss, wenn man sich auf eine Produktrichtung kategorisieren möchte oder festfinden möchte und wie man das bestmöglich dorthin bringt, dass es ein wirklich gutes Produkt ist?
Ist eigentlich ganz klar, du solltest an sich ein Need lösen. Du hast doch selber immer Probleme. Ja? Jetzt kann es nicht immer sein, dass deine Probleme auch die Probleme von anderen sind. Deswegen spricht man mit Leuten. Ja. Relativ easy an der Stelle. Aber an sich, du kannst durch diese eigene Analyse und das Lösen von eigenen Problemen schon sehr viele Ideen bekommen. Die Ideen backtestest du dann ganz einfach mit den Leuten draußen, die am Markt einfach deine Kunden wären oder Leute, die vielleicht das gleiche Problem haben könnten. Und sprichst vielleicht mal mit Unternehmern, ob es vielleicht noch eine Lösung gibt oder irgendein Unternehmensmodell oder ein Geschäftsmodell, was du noch nicht gesehen hast. Und dann würde ich es anfangen zu probieren, einfach ein MVP zu bauen.
Ja? Würdest du sagen, dass es Sinn macht, in Märkte reingehen, wo es dieses Produkt noch gar nicht gibt?
Es kommt drauf an, wie gut du in Analyse bist und wie gut deine Ressourcen sind. Es kann genau 2 Gründe haben, warum es dieses Produkt noch nicht gibt. Entweder will es keiner. Ja? Oder auf der anderen Seite, es hat noch keiner gesehen und du bist Genius.
Ja.
Im Zweifel geht immer Ersteres. Ja. Es ist improfitabel. Genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir alles Geniuses sind, ist relativ low, statistisch gesehen.
Genau.
Und da ist es einfach so, dass man halt einfach zu sich selber ehrlich sein muss. Sagen, ist es wirklich ein Need, den es da gibt? Und die Leute leben oft in so einer krassen Illusion.
Yeah.
Die sagen so, ja, ich habe dieses Problem, ich habe das. Es geht nicht nur mit Software, das geht bei Dienstleistungen los, über Produkte, über Gaststätten und Service, bis hin, wie gesagt, zu Marketingagenturen, Software und sonstige Dinge. Menschen leben gerne in einer Illusion.
Ja.
Aber dabei ist eigentlich das, was am interessantesten ist, wirklich das Signal zu erkennen in deinem Umfeld. Nicht, ja. nicht dieses Noise, wie man auf Englisch sagt. You have to see signal. You don't listen to the noise. Search for the signal. Und das ist eigentlich das, wo ich sage, das ist was, was man in jedem Bereich eigentlich anwenden kann. Das ist so ein grundlegendes Prinzip. Hör dir selber zu, versuch dich selber nicht zu verarschen. Ja? Versuch für dich selber rauszufinden, okay, das ist was man wirklich machen kann.
Ja.
Okay, das Problem haben auch alle anderen. Okay, würdet ihr dafür auch bezahlen? Ja, ich würde X, Y, Z dafür bezahlen. Ah, okay, cool. Find noch Geschäftsmodelle raus und dann bau diese Software. Und erzähl dir nicht, du brauchst jetzt das x-te CRM zu bauen oder das x-te, keine Ahnung, was gibt's noch? Das x-te
Mitgliederplattform.
Ja, oder der x-te ChatGPT-Rapper, den es außenrum gibt. Ja, viele Sachen funktionieren gut, aber das wird auf Dauer nicht erfolgreich sein.
Ja.
So, du brauchst was, wo du wirklich von einigermaßen 0 auf 1 gehst. Es ist wirklich sehr schwierig, von 0 auf 1 zu gehen. Ja, rein innovationstechnisch, ja, von wirklich was erschaffen, was noch nicht da war. Ich glaube auch nicht, dass wir ganz von 0 auf 1 gegangen sind bei uns, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, wir haben einen sehr guten Job in der Weiterentwicklung gemacht, sodass wir mittlerweile echt ein Produkt entwickelt haben, was zumindest mal an die 0 rankommt und mittlerweile 1 ist.
Ja.
Ja. Und dieses Zwischenfeld, das ist jetzt sehr abstrakt, ich weiß, aber es ist extrem wichtig, das sauber zu verstehen. Wer mehr dazu übrigens wissen will, kann Zero to One lesen von Peter Thiel. Eins der besten Businessbücher, die ich gelesen habe. Und da ist es so, dieses 0 auf 1 gehen ist extrem wichtig, weil nur dann hast du eine Langfristigkeit drin. Wenn du jetzt den x-ten Rapper baust um ChatGPT rum oder um Claude oder was auch immer du nutzen kannst an Produkten im AI-Bereich, das geht relativ zügig. Die Eintrittsbarriere ist aber auch relativ low.
Ja, ja.
Und natürlich sehen die großen Unternehmen auch diese Opportunities. Und da denke ich mir, okay, das ist schon eine wilde Sache. Wie lange willst du dein Geschäft machen?
Mhm.
Weil in unserem Leben, wir kommen alle Minimum, würde ich sagen, auf 7 bis 8 so lebensverändernde Ideen in unserer Welt. Wir bekommen diese Chance in unserem Leben, in der Zeit, die wir haben, die wahrzunehmen. Und diese Chancen A, zu erkennen und dann wahrnehmen zu können, dass du in der Position bist, dass du sie wahrnehmen kannst, ja, ist eigentlich das A und O. Und wenn du da einfach scharf an der Realität bist und wie gesagt, für dich eine extreme Klarheit hast und dich selber nicht verarscht, dann ist es so, okay, du hast einfach viel mehr Türen, die dir auf einmal offen stehen, aber du weißt auch, welche von den Türen die richtigen sind, durch die du durchgehen willst. Und deswegen würde ich mir eher immer langfristige Gedanken machen und weggehen von diesem, hey, wie kann ich jetzt ASAP schnell möglichst viel Geld verdienen? Ja, das muss man wahrscheinlich am Anfang machen, um eine Grundbasis zu schaffen, aber verlier dich nicht drin. Ne? Also geh nicht hin und lose yourself in making, I don't know, 10, 20, 50k per month. Ja, ist ein super Gehalt, ist auch mega gut für alle. Ja, aber es geht nicht ums Geld. Es geht darum, dass du verstehst, was du langfristig machen kannst, um dich selber auch noch im Kopf klar zu halten, um dich selber weiter zu challengen. Weil irgendwann, wenn du jeden Tag für 20 Jahre das Gleiche machst und jeden Monat 20k, 30k, 40, 50 mit nach Hause nimmst, dann hast du nicht unbedingt 20 Jahre Arbeitserfahrung. Ja, sondern du hast einfach 20 Jahre das Gleiche gemacht. Und versuch doch einfach mal, immer was Neues, so in der kleinen Iteration dazuzunehmen. Das heißt nicht, dass du jetzt jeden Monat Produkt wechseln sollst oder deine Nische wechseln sollst oder sonst irgendetwas, sondern nimm etwas, was eine gute Basis darstellt und bau immer die nächste Stufe obendrauf. Immer weiter. Eine kleine Stufe. Sodass du am Ende für dich einen Weg hast, der A, spannend ist, wo du was lernen kannst, wo du Value bringen kannst für andere, wo du dann mit dem Value automatisch mit Geld verdienst, basically. Wenn du ein Value geben kannst und weißt, wie man ein Geschäft hat, wirst du auf jeden Fall auch Geld verdienen. Ja. Ja. Und das Thema ist, wo du langfristig an was arbeitest. Die Leute unterschätzen die Langfristigkeit von Arbeit, weil allen immer nur erzählt wird, ja, hier Rolex, da Lambo, ja, okay, ist cool für Anfänger, wir können aber noch andere Dinge machen.
Das heißt aber, was du sagst, das Wichtigste ist statt hier Rolex, da Lambo, ist hier Ferrari, da Patek, oder? Das ist das Learning gewesen, oder?
Generell ist genau das, was ich damit sagen wollte. Okay. Ja? Auf gar keinen Fall Familie, auf gar keinen Fall Langfristigkeit, auf gar keinen Fall Freunde, ja? Nur Ferrari und Patek.
Okay.
Das ist natürlich das Klarste.
Ja, okay. Ja.
Ich hoffe, jeder versteht, dass das Zynismus ist.
Ich weiß, du hast noch immer nicht geholt. Hol dir unter diesem Video das Paid-Ad-System. Ein Klick, du schaust sie in Ruhe an und keine Sorge, der Value, der da drinnen ist, wird dir wahrscheinlich mehr bringen als das letzte Coaching, was du gekauft hast.
Wenn man jetzt sozusagen eine Firma baut, sagen wir mal, zu uns kommen Selbstständige und die sagen, hey, wir wollen uns besser positionieren. Und die kommen also auf so coole Ideen, sage ich immer. Ja, die kommen mit so Ideen daher, wo sie irgendwas machen wollen, was es einfach nicht gibt. Ja, sie wollen irgendeine Selbstständigkeit, irgendein Business bauen, irgendeine Marketingdienstleistung, die einfach keine Logik ergibt. Ja? Ich mache nur, keine Ahnung, rote Creatives für Leute. Es gibt Leute, die haben weirde Ideen, was auch immer. Was ich immer sage, ist, mach auf gar keinen Fall was, was es nicht gibt im Marketing, im Dienstleistungsbereich. Erfinde nicht das Rad neu. Wenn du Friseur sein willst, werde Friseursalon und mach nicht irgendwie, schneid nicht Katzen die Haare. Ja, weil das gibt es zwar nicht, der Markt ist voll geil, aber Katzen wollen nicht die Haare geschnitten haben. Mach das nicht, sondern mach was, was mehr oder weniger existiert. Ein bisschen die Parallele würde ich jetzt bei dir raushören, in der Softwarewelt auch. Das heißt, mach etwas, mach's geiler, mach's besser, mach's schöner. Aber wenn es das gar nicht gibt, was du machen möchtest, dann müsstest du schon ein Obergenius sein, dass du zufällig einen Sweet Spot erwischt, den es gar nicht gibt.
Ja, du kombinierst jetzt gerade den Sweet Spot und es passiert nicht. Die Schönheit der Kombination der Dinge entsteht ja meistens durch diese durch dieses Zusammenspiel unter den Einzeldingen, dass du diesen Sweet Spot findest. Ja? Du hast damals MySpace gehabt und Webseiten.
Ja.
So, und am Ende gab es Facebook in der Mitte.
Ja.
So, das wäre jetzt schon von 0 auf 1, aber Facebook hat auch fast, glaube ich, 7 oder 8 Jahre gebraucht, bis sie sich monetarisiert bekommen haben.
Ja.
Bis sie das Modell gefunden haben, wie sie Geld verdient haben. Ja, in Form von Ads, Ads schalten, Daten nutzen.
Ja.
Jetzt gehen wir statistisch davon aus, dass nicht jeder das nächste Facebook gründet. Ja, das sind auch
nur jeder wahrscheinlich zweite.
Ausgenommen. Ja. Ja, schön wär's. Ja, wäre auf jeden Fall die Economy gut am Boom, wenn das funktioniert. Aber das Problem dabei ist, dieses Nicht-Machen, ich sage nicht, mach's nicht. Ich sage, probier's manchmal auch einfach aus.
Mhm.
Ja, aber das Problem ist, wenn Leute mit so Ideen kommen, wie du es eben genannt hast, so ich mache jetzt nur rote Creatives oder sowas, dann würde ich den Leuten eher raten, ihnen fehlt noch eine Verständnistiefe.
Ja.
Da fehlt einfach eine Tiefe, safe, reinzugehen und zu sagen, okay, dieses Creative-Thema ist zwar gut, aber rotes Creative an sich ist was, was keiner am Markt braucht.
Ja.
Was könnte wirklich jemand am Markt brauchen? Oh, das sind vielleicht diese Formen von Creatives. Ah, das sind Video-Creatives.
Ja.
Ah, das sind Video-Shortform-Creatives. Shortform-Creative mit Text, Untertitel. Ja. Ah, und Übersetzung. Und in einer bestimmten Farbkombination, weil die gut konvertieren, der Kunde dadurch wirklich Mehrwert hat.
Ja.
Ja? Wenn es jetzt so wäre, dass ein Kunde wirklich Mehrwert hat durch rote Creatives, wird der Markt das automatisch regeln.
Safe.
So. Aber du brauchst trotzdem ein verschiedenes Verständnis auf verschiedenen Ebenen. Und du musst eigentlich auch ein bisschen tief reingehen. Und die meisten Leute, leider ist es so, gehen nicht tief genug rein. Ich würde den Leuten einfach wünschen, dass sie tief in Themen einsteigen, sich tiefer mit Sachen beschäftigen. Das meiste, was da draußen ist, kannst du basically ignorieren. Weil wenn du einmal Marketing gemacht hast, so wie ihr auch, du verstehst irgendwann, dass im Internet 80, wahrscheinlich sogar 90% allen Contents, den du überhaupt aufrufen kannst, sehen kannst, eigentlich Marketingbotschaften sind, die dich zu irgendwas verleiten sollen. Produktkauf, Servicekauf oder was auch immer.
Ja.
Und da braucht man einfach eine mentale Freiheit. Da brauchst du eine Freiheit zu sagen, okay, ich denke jetzt einfach mal meine eigenen Gedanken. Ja, und das ist auch nicht immer so einfach. Und da ist es zum Beispiel so, es gibt von einem berühmten, glaube ich, deutschen Philosophen, ich weiß nicht welcher, ob es jetzt Kant oder Nietzsche war oder sonst irgendetwas, gibt es dieses Zitat, 5% der Menschen denken wirklich, 5% der Menschen denken, dass sie denken, aber übernehmen einfach nur unterbewusst praktisch die Meinung der anderen und 90% der Menschen würden lieber sterben, als zu denken. und wie gesagt, nagel mich nicht fest, wie dieses Zitat ist, aber die Thematik ist, es ist so einfach zu gewinnen. Es ist so einfach, nach draußen zu gehen und wirklich einfach zu sagen, okay, ich baue was die Menschen brauchen, ich werde dafür bezahlt, habe ein gutes Geschäft und es geht.
Ja.
Weil die Leute an sich, die Masse, die breite Masse an Leuten ist nicht in der Lage, Dinge A, realistisch zu sehen, Dinge zu identifizieren daraus, Produkt zu productizen, also ein Produkt rauszubauen, was verkaufbar ist und danach ein Unternehmen zu gründen. Und es gibt alle Ressourcen online. Du kannst dir alles online reinziehen. Und genau diese Dinge sind natürlich immer, ich rede jetzt immer von den Menschen,
ja,
weil in der individuellen Person ist eine Verrücktheit oder eine Geisteskrankheit in irgendeiner Form, was vielleicht auch Unternehmertum ist, ja, ist immer relativ rar. Es gibt einfach statistisch gesehen nicht so viele. Aber eine Verrücktheit und eine Geisteskrankheit in der Massenbewegung, in der Gruppe von Menschen, ist immer extrem prävalent. Also die gibt es eigentlich fast immer in diesem Herdentrieb. Und wenn du halt einfach da reinguckst und sagst, okay, ich verstehe das, ich kann mich da rausnehmen, man wird nie ganz rauskommen. Auch wir beide sind noch in dieser Herde drin. Man nimmt sich davon selber nicht aus. Aber in Einzelpunkten kann man besser analysieren, besser productizen, besser für sich das Ergebnis hinten rausbekommen, egal ob es jetzt ein Unternehmen ist oder Kunst oder sonst irgendetwas. Und wenn es auch nur Intellektualität ist, dass man sich zum Beispiel bildet, ja, all diese Dinge, das ist eigentlich möglich, wenn man sagt, okay, ich beobachte einfach mal, was ist um mich rum, was brauchen die Leute, ich drehe mal diesen ganzen Mist, den ich den ganzen Tag höre, einfach ab, versuche wirklich
die inhaltsvollen, die gehaltsvollen, die Signal-Sachen zu finden und die zu nutzen, um mir mein Weltbild zu bauen, das möglichst nah an der Realität ist. Ja, ist mega. Mhm. Und dann hast du eigentlich dort eine super einfache Art und Weise, wie du gewinnen kannst. Und wie gesagt, die Ressourcen stehen überall online zur Verfügung. Wie gesagt, alles, was online steht, ja, vieles davon ist immer Marketing. Das ja. heißt aber nicht, dass man davon nicht lernen kann, ja, und dass man sich selber damit nicht weiterbilden kann. Sehr. So, es ist immer gut, zum Einstieg eine Grundlage zu finden und dann tiefer in ein Thema einzusteigen, wirst du wahrscheinlich noch andere Ressourcen brauchen. Aber einfach Kopf auf, Informationen rein, Filter nehmen, rausfiltern und dann praktisch das Endergebnis verwerten. Das ist eigentlich die ganze Kunst aus meiner Sicht.
Und wenn man jetzt noch mal sagt, okay, also es ist ja eigentlich immer eine Verbesserung oder Iteration. Also ich habe zum Beispiel ein paar Freunde, die im Prinzip auch eine sehr, sehr erfolgreiche Multimillionen-Software-Firmen haben. Und grundsätzlich ist eigentlich immer, würde ich sagen, ähnliches Prozedere. Es gibt was in dem Bereich, so wie es bei euch ja im Prinzip auch vorher Tracking gegeben hat. Dann gibt es Dinge, wo man sagt, man möchte es viel geiler und besser machen in einem bestimmten Bereich. Und dann macht man das einfach. Und würdest du sagen, ist es so in die Richtung, dass man denken kann, dass man sagen kann, okay, gibt es das schon oder ist es, soll es immer, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, keine Ahnung, es gibt ja Mitgliederplattformen, beispielsweise Memberspot nutzen wir, ja. Wenn man sagt, man will das in vielleicht noch geiler machen. Ist das ein smartes Denken oder würdest du sagen, das ist eher unsmartes Denken?
Grundsätzlich würde ich sagen, Stefan, es ist so, ich würde nicht unbedingt alles gleich in smartes und unsmartes Denken kategorisieren, sondern ich würde sagen, unsmartes Denken kann manchmal auch smart sein,
ja.
Ja, weil man einfach Dinge sieht. Ich geh weg von diesen Restriktionen. Ich habe da keine Lust drauf, weil die Restriktion automatisch meinen Gedankenprozess ja beeinflusst. Und denk einfach mal frei drüber nach. Ist jetzt sehr philosophisch an der Stelle, aber wir übertragen es jetzt kurz auf Business. Klar ist es am einfachsten zu iterieren, weiterzuentwickeln und Co. Und egal auf welcher Ebene, wie hoch gehst du praktisch hoch oder wie tief steifst du ein in eine Thematik? Ja. Am Ende ist alles eine Iteration. Ja? Irgendwo war auch mal ein Pferd basically dasselbe wie ein Auto.
Ja. Ja?
Zu einer gewissen Zeit. Ja, natürlich ist es einfach eine Iteration über die Jahre, über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, die praktisch da geschehen ist. Aber die Frage ist auch, wo zieht man einen Cut? Ja, okay,
ja.
Ein Auto ist jetzt vielleicht doch nicht mehr so ein Pferd. Ja, also ein Pferd hat keine vier Reifen, aber es hat vier Flügel. Also du kannst immer einsteigen in diese Metaphern und kannst sagen, okay, was ist eine Iteration, was ist keine Iteration? Ich würde mir gedanklich keine Barrieren setzen und würde einfach mal sagen, okay, wir trauen uns das alles zu, es geht erstmal alles, alles ist möglich. Weil Menschen haben oft viel mehr Potenzial, als sie denken.
Mm.
Sie sind einfach noch nicht in diesem Status, das abzurufen. Auch wir müssen noch durch mehrere Persönlichkeiten durch. Ja, das gilt für jeden Einzelnen. Das gilt auch für mich und für dich auch. Ja, wir müssen einfach durch verschiedene Persönlichkeiten durch, verschiedene Sachen erkennen. Und du musst immer wieder dich neu erfinden. So. Und du kommst halt nur dadurch weit. Und irgendwann, wenn du aufhörst, dich neu zu erfinden, ja, das ist der Moment, wo du stehen bleibst. Und sobald du stehen bleibst, bewegst du dich basically wieder rückwärts. So, und das sind eigentlich so Dinge.
Was machst du, um dich neu zu finden?
Ich versuche einfach, mir nicht so viele Regeln zu geben und möglichst diverse Inputs zu geben.
Zum Beispiel Cold Calling Team Aufbau.
Ja, da wurde ich zu gezwungen. Ja. Ich blinke jetzt zweimal, wenn man mich retten soll. Nein, ich fand es halt einfach spannend. Ja, ich habe das bei euch einmal gehört. Du hast gesagt, okay, lass uns mal ausprobieren.
Ja.
Und ich habe festgestellt, dass ich dich auch als sehr smarten Typen einschätze. Ich habe festgestellt, du bist ein sehr strukturierter Typ. Ihr habt extrem viel drauf in dem Bereich. Muss auch ganz ehrlich sagen, kommt leider nicht so häufig vor in dem Dienstleistungsmarkt, wo sich die meisten bewegen oder wo jetzt viele unterwegs sind. Und da habe ich gesagt, okay, macht einen guten Eindruck, wir probieren es mal.
Ja.
So. Und dann sind wir ja ins kalte Wasser einmal reingesprungen. Und ich muss an der Stelle sagen, bin beeindruckt von der Expertise. Ich bin beeindruckt natürlich von deiner Struktur, weil du, wie gesagt, ja ein sehr strukturierter Mensch bist und mir das natürlich auch immer ganz gut gefällt zum Analysieren. Und ich auch davon überzeugt bin, dass du, was du machst, auch gerne machst und auch die Leute, die das bei euch machen, sehr krasse Kompetenzen haben.
Mhm.
Und das bedeutet, dass ich immer im selben Feld, sondern du hast wirklich echt coole Leute an den richtigen Positionen geheiert. Und ich glaube auch, dass du wirklich einen Unterschied machst. Also ich bin ja da bei euch in der Gruppe drin, habe ich mich extra mit einfügen lassen, wo eure Erfolge gepostet werden. Ich glaube, das ist schon außergewöhnlich gut, was ich da gesehen habe.
Safe. Ja. Also ich würde sagen, also ein Prinzip, was ich einfach habe, ist für mich, ich denke sehr strukturiert, ich denke sehr in Strukturen. Ich glaube, du bist ein bisschen anders, du denkst kreativer, ich glaube, du denkst in größeren Visionen. Ich denke sehr strukturiert. Und mein Gedanke ist halt, ich will mit Heartbeat das, was er schon am Markt gegeben hat, einfach mit Abstand das Beste zu machen, was es gibt, einfach by far und versuch's jede Woche iterativ zu verbessern und optimieren. Und das ist, muss ich sagen, das ist für mich so ein bisschen, weil du gesagt hast, selbst neu erfinden. Was ich einfach merke, selbst neu erfinden geht für mich nur durch externe Impulse anderer Menschen und ansonsten einfach durch einen Zwang. So zum Beispiel, wir haben jetzt ungefähr 30 Leute im Team insgesamt und ich weiß, wir brauchen einfach, es macht mental für mich Stress, wenn ich mir denke, Alter, wenn wir 60 Leute hätten, ja, wäre krass irgendwie so, wäre irgendwie so, fuck, ja. Und was ich einfach machen muss, für mich dieses Ding durchkommen, dieses, okay, mehr People heißt jetzt nicht mehr Probleme oder sonst irgendwas, einfach aufs nächste Level noch einmal. Und ich glaube, im Umfeld Dinge zu kreieren, die mich dazu zwingen, den nächsten Wachstumsschritt zu gehen. Aber was sind die Dinge, die du machst, weil du sagst, dich neu zu erfinden?
Ich würde da erstmal kurz einsteigen. Ich finde die Aussage ganz interessant, dass du dich zwingen musst, um dein Unternehmen zu wachsen zu bringen.
Ich weiß nicht, ob es ein falscher Glaubenssatz ist, aber was ich merke zum Beispiel, wenn ich einen limitierenden Glaubenssatz habe, dann muss ich die Sachen trotz Angst machen, trotz Sorge, trotz irgendwas. Ich zerpflück's in Details. Zum Beispiel bei uns war der Gedanke oder bei uns war das Ding so, vor einem halben Jahr oder vor 5 Monaten oder so war der Gedanke, ich arbeite ungefähr so 80, 90 Stunden die Woche und oder keine Ahnung, den ganzen Tag halt, außer am Wochenende habe ich ein paar freie Zeit, aber ansonsten arbeite ich halt viel. Und die Frage, die sich mir gestellt hat, was, wie müsste die Firma ausschauen ohne mich, wenn ich nur 10, 20 Stunden die Woche arbeite? Ja? Und dann haben wir daraus einen Maßnahmenplan definiert und der Maßnahmenplan ist schon, ich würde sagen, sehr, sehr groß, viel umgesetzt. Jetzt kriege ich mir neue Dinge, die ich mache und bringe das voran. Aber ich würde sagen, für mich ist immer so, wenn ich irgendwo merke, irgendwas kreiert Angst in mir, muss ich mich hinsetzen mit dem iPad, ein bisschen reflektieren, Gedanken runterschreiben, wovor habe ich Angst, was sind Dinge, die dahinter sind, was wären die Auswirkungen, so eigene Einwandbehandlung mit meinen eigenen Ängsten machen, so Einwandbehandlungsmechanismen wirken lassen. Dann mich schon dazu zwingen, weil es heißt nicht, dass ich es, also meines Erachtens nach, hat es ja Grund, warum Glaubenssätze so sind, wie sie sind und sind eher durchbrochen, wenn andere, für mich, wenn ich andere Realität sehe, wenn ich eine andere Realität sehe, dann ist es für mich durchbrochen, dann ist es für mich entspannt, dann ist es für mich einfach. So, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 4 Cold Caller, 5 Cold Caller irgendwie heiraten würde, ist ganz normal. Ja, beim ersten Mal kann ich mich noch erinnern, als wir das allererste Cold Calling Team aufgebaut haben, habe ich mich gezwungen, 3, 4 Leute zu heiraten, obwohl ich Stress gehabt habe, obwohl ich dachte, fuck. Und mittlerweile ist das Gleiche, wenn wir das Team vergrößern, wir heiraten Leute und ich denke mir schon, wie wird das funktionieren irgendwie so? Ja? Haben wir so viele Ressourcen, haben wir so viele neue Kunden, die reinkommen, die auch fulfillen können? Haben wir die ganze Sache.
Funktioniert es am Ende?
Safe, ja.
Gut, bist du glücklich mit dem Prozess?
Safe.
Gut, dann funktioniert der Prozess für dich.
Genau.
Thema ist, das ist ein sehr strukturierter Prozess und ein sehr stark selbstreflektierender Prozess. Jetzt könnten wir über die Mechanik reden, aber ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn. Aber was spannend ist, dass du diesen Antrieb einfach daraus nimmst, zu sagen, okay, ich muss mich jetzt zwingen, ich muss das machen, ich muss runterschreiben, ich muss reflektieren, ist schon krass. Ja? Und du sagst, aber gleichzeitig lerne ich auch von Menschen. Wenn du jetzt 80, 90 Stunden die Woche arbeitest, was du immer noch tust, übrigens trotz deines Maßnahmenplans, so wie ich dich kenne.
Aber ja, ich habe neue Dinge kreiert.
Die Frage ist, mit was beschäftigst du dich außenrum? Ist es immer noch der größte Hebel, an dem du arbeitest? Ich weiß, du bist gut in so Engpassanalysen und solche Dinge. Aber vielleicht gibt es auch Dinge, die du einfach im Blindspot hast, die du nicht siehst.
Safe.
Vielleicht würde Töpfern dir gut tun.
Kann
keine
sein.
Ahnung, weiß ich safe. Nicht. Ja? Aber vielleicht würde Malen dir gut tun. Vielleicht würde dir mal so, keine Ahnung, Extremsport gut tun. Nobody knows. Ja, es können verschiedene Dinge sein. Und jeder hat da, wie gesagt, seinen individuellen Weg. So wie du es machst, würde für mich zum Beispiel gar nicht funktionieren. Ich habe dann einfach einen anderen Weg.
Wie machst du es?
Bei mir ist es so, grundsätzlich spreche ich uns erstmal zu, dass wir die Sachen können. Ja? Und sage, okay, was brauchen wir denn, dass es erfolgreich wird? Wie erhöhe ich einfach die Erfolgswahrscheinlichkeiten? Dann bin ich auch relativ strukturiert.
Das durchlaufe ich auch. Also genau. Wie kann ich es maximal erfolgreich machen?
Weil es ein strukturierter Prozess ist. Und da ist es so, dass ich halt für mich feststelle, okay, ich strukturiere das für mich einmal durch und sage, hey, okay, jetzt habe ich die Fakten auf dem Tisch liegen. Gut, was machen wir jetzt damit? Und dann überlege ich mir, möchte ich es überhaupt verfolgen? Mhm. Ja? Gibt es vielleicht noch andere Perspektiven, die ich gar nicht sehe? Spreche vielleicht dann mit jemandem drüber. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass man mit YouTube praktisch sich in 3 Monaten praktisch alles mehr oder weniger beibringen kann, ja, wenn man das möchte. Und wenn man dann noch tiefer einsteigen möchte, kommt ja automatisch aus den YouTube-Videos die Fachliteratur, das Fachpersonal. Ja. Und wenn du 6 Monate Zeit hast, würde ich YouTube, Fachpersonal, werden so die Nummer 1 Ansprechpartner für mich, mit denen ich einfach reden würde, weil ich einfach in einem Zwiegespräch viel schneller lerne.
Ja.
Ich stelle einfach die Rückfragen. Ich habe das bei dir zum Beispiel gesehen, als wir unsere Calls gemacht haben, zu verschiedenen Themen. Ja, und ich dachte mir so, okay, Rückfrage. Okay, ich habe das System jetzt verstanden. Ich brauche es nicht mehr lernen, weil ich es verstanden habe.
Ja.
So, ich weiß jetzt, wie man Incentive baut, aus deiner Sicht, etc. pp. Ich weiß, wie ich es vorher gemacht habe. Ja, und habe festgestellt, okay, nein, Stefans Sicht ist besser. Die taugt mehr. Sie muss sich noch beweisen in der Realität, weil es noch nicht passiert ist.
Ja.
Aber Das ist dann wieder das Reality-Feedback. Und diese Selbstreflexion, die du jetzt gerade so im Detail beschrieben hast, die du übrigens wieder strukturiert hast, haben viele Menschen nicht. Sie trauen sich nicht, da reinzugehen, diesen Schmerz zu fühlen, okay, ich muss was nicht können. Es ist okay, Dinge nicht zu wissen. Es ist okay, einfach zu wissen, okay, ich kann das noch nicht. Und dann kann man sich ja damit beschäftigen. So, keiner kommt auf die Welt und weiß alles. Und witzigerweise, je mehr man mit Leuten sich umgibt, die halt wirklich irgendwie coole Projekte pushen, wirklich coole Dinge auch bauen, merkt man, die sind am Ende in einem Teilbereich krass unterschiedlich oft. Hm. Aber so im normalen Menschsein sind wir eigentlich basically alle relativ ähnlich. Ja? Und das ist eigentlich das Schöne daran. Und wenn man dann halt seine Stärke findet und die praktisch auch nach außen tragen kann in Form von einem Unternehmen, in Form von Kunst, in Form von Intellektualität, in Form von Hilfe für anderen, dann hat man natürlich auch einen Punkt gefunden für sich selber, wo man sagen kann, ey, das ist was, wo ich Spaß dran habe, ich verdiene Geld und alles ist gut.
Ja.
So, und das ist eigentlich so der Punkt. Und für mich selber, ich muss sagen, ich habe dieses Zweifeln nicht so. Also ich zweifle daran nicht so stark. Ich habe für mich immer selber das Gefühl, ich bin extrem zufrieden mit dem, was ich habe. Aber es geht immer mehr.
Mhm.
Ja, das ist keine Unzufriedenheit, sondern ich bin einfach, was ich habe, bin ich dankbar und genügsam. Aber es gibt immer einen nächsten Schritt. Also man kann immer noch einen Schritt machen. Und das ist das Spannende, weil am Ende ist nicht dieses Endergebnis das Spannende, aber auch nicht der Prozess, sondern die Kombination eigentlich aus beidem.
Mhm.
Die Reise ist genauso cool wie das Endergebnis am Ende des Tages. Und manchmal ist die Reise sogar cooler als das Endergebnis. Kommt das Endergebnis drauf an. Ja? Und es gilt nicht nur für Unternehmen, sondern wahrscheinlich fürs ganze Leben. So. Man hat keinen Bock, mit Leuten abzuhängen, die einfach irgendwelche Spackos sind.
Ja.
Ja? Man hat keine Lust, sich mit Dingen zu beschäftigen, die einfach einem keinen Spaß machen. So. Dafür gibt es andere Leute, denen sowas Spaß macht. Und deswegen sage ich immer, find raus, was du auf was du wirklich Bock hast. Das heißt jetzt nicht, folge deinen Träumen oder sonst irgendwas. Das ist wieder eine andere Extremform, die man so nicht unterschreiben kann, weil da fehlt oft die Selbstreflexion und die Marktreflexion dazu. Aber es ist einfach so, find raus, auf was du wirklich Bock hast, was am Markt funktioniert, wenn man jetzt über Unternehmen spricht,
ja,
und was du auch machen kannst, ja, also wo du wirklich eine Fähigkeit dafür hast. Und dann hast du so ein Dreieck praktisch, in dem du dich bewegst und weißt, okay, das ist das, worauf ich mich auch wirklich fokussieren kann, wo wir schaffen können mit.
Eine Sache, die du vorher erwähnt gehabt hast, ist, dass du bei Software im Modell selber einen großen Skalierungsadvantage siehst. Und der ist ja offensichtlich gegeben, sonst wären die größten Firmen der Welt nicht alle Softwarefirmen fast. Von der Logik her, warum? Weil natürlich, also der große Unterschied ist ja, ich muss im Fulfillment, wenn ich eine Dienstleistung habe, muss ich in der Leistungserbringung Leute hiren.
Mhm.
Das heißt, das, was ich können muss, ist Recruiting und Training. Das sind die zwei Komponenten, die ich machen muss. Und das macht den kompletten Scale so viel komplizierter, würdest du sagen, als das andere, als ein Dienstleistungsmodell. Weil meine Frage ist ein bisschen vom Dienstleistungsgeschäft her, es gibt ja auch sehr große Dienstleistungsgeschäfte, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Berater, Roland Berger oder KPMG, die ganzen großen Consulting-Butzen, die es gibt, ja, sind ja auch reine Dienstleistungsbusinesse, haben natürlich irgendwie so ein Tech-Stuff im Hintergrund, aber warum würdest du sagen, ist es von der Logik her so viel einfacher, wenn du sagst einfacher, in der Skalierung mit Software zu skalieren, anstatt mit einer Dienstleistung?
Ist die Frage, ob es generell einfacher ist. Es kommt auf die Person drauf an. Mal wieder. Grundsätzlich ist natürlich eine Einfachheit, in Kostenstruktur niederzuschreiben. Also am Ende ist eine Skalierung natürlich auch kostenabhängig. Also wenn du jetzt zum Beispiel über Personal skalieren musst, musst du ja neue Leute einstellen, trainieren. Das kostet alles Geld. Ja. Aber Cost of Next Unit bei einer Software ist halt einfach relativ gering. Ja, das heißt, wenn du hingehst und sagst, okay, ich nehme jetzt noch einen Kunden an und noch einen Kunden und noch einen Kunden. Deine Initial Costs sind einmal die Grundentwicklung, aber praktisch die Fixkosten danach sind relativ gering, die variablen Kosten wahrscheinlich auch. Ja, und damit hast du natürlich eine ganz einfache Skalierung, sobald du dieses Grundmodell einmal gebaut hast. So, also die Kosten sind einfach niedriger. Und diese Gesamtkostenthematik verliert man halt einfach oft aus dem Sinn, weil du musst halt einfach mit einem Beratungsunternehmen wahrscheinlich mehr Geld verdienen. Ja, das ist der Unterschied, warum eine Beratung praktisch im Monat teilweise 20.000, 30.000 Euro kosten kann. Und auf der anderen Seite es Tools gibt, die 50 Euro im Monat kosten, Software-Tools. Ja. So, das ist einfach der Preisunterschied. Bei uns ist es ja eine Kombination aus einem Service und einer Software in dem Fall. Und da ist es so, Du hast einfach diese Cost of Next Unit, ist einfach geringer. Das heißt, für dich ist es einfacher, nach außen zu gehen, mehr Kunden zu bekommen. Und du musst natürlich innen dran langsamer nur die Struktur nachziehen. Das ist eine Geschwindigkeitssache. Ne? Du skalierst, Kunden gehen schneller hoch und die Geschwindigkeit, mit der du selber mitskalieren musst, ist natürlich in Form von Kosten abbildbar in der Kurve. Und je langsamer und je flacher die verläuft, desto weniger hast du am Ende ein Problem in der Skalierung. Weil du kannst Kosten ja immer auch in Training quantifizieren, in Stunden vom Personal, in Personal-Hirings, in Systemen, die du brauchst und Co. Und wieder in Restrukturierung, weil du hast natürlich bei einer menschlichen Zusammenarbeit, genauso wie in der technischen Zusammenarbeit auch, hast du bei bestimmten Größen so massive Shifts.
Ja.
In der Regel ist es so alle Verdreifachung der Mitarbeiter. Also wenn du von einem Mitarbeiter auf 3 gehst, von 3 auf 9, von 9 auf 27 und so weiter, verändern sich basically einmal alle deine Systeme.
Ja.
Das ist einfach so. Safe. Natürlich gibt es ja immer Plus, Minus, das ist ja, wie gesagt eine Daumenregel, aber das ist eigentlich das, was passiert. Und diese Sachen hast du natürlich auch bei Software. Das musst du natürlich, wenn es geht, wie gesagt, antizipieren. Aber bei Software geht einfach diese Gesamtkostenkurve pro Kunde, ja, steigt einfach viel flacher an. Ja.
Mhm.
Und bei einem Service-Business laufen die so mehr oder weniger parallel. Du kannst, musst immer gefühlt einen Tick mehr Mitarbeiter haben, als du Kunden hast.
Ja.
Ja. Und das zu timen, um da auch die richtigen Leute zu finden, dass du einen richtigen Talentpool hast. Du hast einfach viel mehr Variablen außenrum, die bei dir stimmen müssen, als, okay, ich nehme einfach einen anderen Server.
Ja.
So, basically ist es das. Und deswegen macht es einen Tick schwieriger.
Das heißt, das ist das Hauptding, würdest du sagen, was die Differenzierung, was einen Unterschied ausmacht?
Nicht unbedingt. Du hast natürlich bei einer Software auch verschiedene Sachen. Wenn du in Märkten denkst, der Softwaremarkt ganz groß, das ist viel einfach zu internationalisieren. Auch wieder, wenn du brauchst, wenn du ein Service-Business internationalisierst, brauchst du für Leute, die verschiedene Sprachen sprechen, die Märkte kennen und Co. In der Software übersetzt du die App, weiter geht's. So, das geht relativ zügig. Ne? Also es gibt sehr viele verschiedene Punkte, wo das einen Unterschied macht.
Marktgröße ist auf jeden Fall, das verstehe ich. Gibt es noch was, wo du sagen würdest, die variablen Kosten, die natürlich einfacher sind und das Timing auch von Fulfillment-Kosten, die Marktgröße?
Variable Kosten ist eher so eine generelle Aussage, die funktioniert. Yeah. Ja? Nicht nur variable Kosten, sondern generell Kostenstruktur, die parallel läuft mit Anzahl der Kunden. Ne?
Mhm.
Je nachdem, wie der Graph der Kunden verläuft, verläuft die Skalierung.
Safe.
So. Und du brauchst halt einfach eine Planbarkeit da drin.
Genau.
Und die, wenn du perfekt planen kannst im Dienstleistungsbusiness, wird es wahrscheinlich genauso gut funktionieren.
Ja.
Wenn du die Ressourcen hast, leider leben wir nicht in der perfekten Welt. Das ist so das eine Thema. Dann hast du, ja, du vielleicht schon.
Man kann schon jetzt gut
seit
so bauen.
Seit du in die Villa gezogen bist, na, ist, glaube ich, ganz gut.
Man kann schon gut so bauen, das ist parallel läuft. Aber ja,
safe, ja, also es ist für viele Menschen aber extrem schwierig. Du musst ja am richtigen Ort sitzen, du brauchst einen richtigen Talentpool, du brauchst den richtigen Berater, du brauchst die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt.
Ja.
Und du hast einfach viel mehr Variablen, die einfach nicht funktionieren können.
Ja.
So. Und dann hast du mir jetzt gesagt, okay, wir haben einmal die generelle Kostenstruktur, also Kunde zu Skalierungskosten. Ja. Dann hast du die Thematik natürlich Märkte, Markteintrittsbarrieren. Das ist aber, wie gesagt, das eine ist generell, das ist ein bisschen spezieller auf Software. Du hast grundsätzlich, hast du natürlich auch noch so Support-Thematiken. Ja, zum Beispiel, viele Leute wollen nicht viel Support geben oder wollen nicht viel Dinge machen. Das ist im Software ein Tick einfacher wahrscheinlich als in einem Service-Business. Ich würde es beiden nicht empfehlen, sondern würde gucken, dass es wirklich gut funktioniert. Aber zum Beispiel ist Software-Support ist halt immer ein standardisiertes Produkt. Bei einer Beratung hast du immer eine menschliche Komponente mit dabei.
Ja.
So, das ist auch schwierig. Also Standardisierung macht die Prozesse wieder schwieriger, Hiring und so weiter und so fort.
Ja.
Also am Endeffekt sind wir wieder beim Thema. Egal wie tief du reingehst, ist eigentlich immer dasselbe Problem.
Ja.
Kundenwachstum und Skalierungskosteneffekt. Also was brauchst du, um x neue Kunden weiter zu betreuen?
Und ihr seid ja recht ein schlankes Team. Also wie viele Leute habt ihr? 30, glaube ich, oder so, oder?
Ja, wir sind ungefähr 35 Leute.
35 Leute.
Plus minus ein paar Freelancer.
Als ich dich kennengelernt habe, muss ich sagen, ich kenne wenig Menschen, die auf eine ganz andere Art und Weise, aber mit so einer Klarheit leaden, würde ich sagen. Also du hast da sehr gute Führungsenergie, finde ich. Sehr, sehr gute Führungsenergie. Was würdest du so sagen, sind so deine Führungsprinzipien, an denen du agierst?
Crazy. Frage würde ich ans Team zurückgeben. ich kann es jetzt gar nicht so definieren, wenn ich ehrlich bin. Es freut mich erstmal, danke für das Kompliment. Ich würde sagen, ich habe da auch noch gut Verbesserungspotenzial aus meiner Sicht. Für mich ist einfach wichtig, dass die Leute sich wohlfühlen können und eine Klarheit haben und dass sie halt auch alle am selben Strang ziehen können. Das ist immer für mich wichtig gewesen. Und viele versuchen durch Angst zu führen und rein Druck. Druck hat man immer grundsätzlich. Die Frage ist, wie viel Druck gibt man weiter als Unternehmer?
Mhm.
Was möchte man auch drin haben? Und für uns, unsere Leute, die wir haben, sind eigentlich alles echt fähige, echt gute Leute. Sind auch aus meiner Sicht extrem smart. zumindest die meisten davon. Jetzt könnt ihr euch fragen, wer. Nein, Spaß beiseite. Das sind alles eigentlich wirklich gute Leute. Wir haben auch eine echt lockere Stimmung im Team. Also manchmal würde ich auch sagen, zu locker, sodass wir ein bisschen mit reinziehen müssen. Aber ich bin ehrlich, ich versuche halt immer mit Klarheit zu führen und versuchen nicht über Druck oder Angst oder Gewalt, das funktioniert nicht auf Dauer. Es geht wieder um Langfristigkeit. Die Leute, die bei uns sind, haben kaum Fluktuationen. Die Leute, mit denen ich bin, sind jahrelang schon bei mir. Teile davon, große Teile davon auch schon vorher in der Marketingagentur gewesen. Die haben wir mit rübergenommen, obwohl die ja nie Software-Background hatten. Die haben wir ausgebildet und die wissen, sie können sich auf mich verlassen und umgekehrt weiß ich, ich kann mich auf sie verlassen. Und ich glaube, das hilft auch extrem.
Was ich dazu sagen kann, vielleicht also was ich bei dir sehe und auch bei, also ich habe ein paar Freunde im Umfeld und im Netzwerk, die, würde ich sagen, sehr gute Führungskräfte, sehr gute Leader sind, in meinem Aspekt, unter meinen Glaubenssätzen. Und ich kenne viele Leute, die das nicht sind. Und es gibt ja diese Skala so quasi. Bin ich sehr dominant oder bin ich sehr empathisch? Zum Beispiel, es gibt ganz viele, sagen wir jetzt mal zum Beispiel, Frauen sind häufig sehr, sehr empathisch, weniger dominant. Soll es nicht heißen sexistisch, Frauen können nie dominant sein. Nein, das ist nicht so, das meine ich damit nicht. Aber in general gesagt gibt es einfach, sagen, keine Ahnung, nehmen wir jetzt in der Pflegewelt, sind sehr viele Frauen einfach sehr empathisch oder auch Männer in der Pflegewelt sehr empathisch. Und dann gibt es sehr dominante Menschen, sehr dominante Menschen, die einfach sehr diktatorisch arbeiten, sehr, sehr straight sind, sehr, sehr dieses klassische Wolf of Wall Street, wenn man es irgendwie kennt oder was auch immer. Was ich glaube, was du hast, ist du hast auf jeden Fall eine Dominanz, aber du hast auch eine sehr hohe Empathie mit den Menschen, wo du einfach ein gutes, der zwischenmenschliche Rapport, die Beziehung, die wichtig ist, dass wir zueinander stehen. Nicht so, dass du alles tolerierst dadurch, aber trotzdem eine klare Dominanz vorgibst und eine gewisse Richtung einfach mitgibst.
Spannend. Ich würde, glaube ich, sagen, dass es nicht unbedingt Dominanz ist, sondern dass es ein Standard ist.
Je nachdem, wie man es definieren möchte.
Ja, ich habe für mich relativ klare Standards. Und die Standards sind meine Standards, die gelten für mich. Wenn ich ein Unternehmen natürlich habe, gelten die natürlich auch fürs Unternehmen. Und die Standards sind aus meiner Sicht wahrscheinlich schon sportlich. Andere würden sagen wahrscheinlich noch sportlicher. Ja. Aber für mich ist es so, ich mag es nicht, wenn man nicht aus den Menschen das Beste rausholen kann und wenn man sich gehen lässt. Also das gefällt mir so grundsätzlich nicht. Ich bin da kein Typ dafür. Ja. Ich finde, wenn man sich so mental gehen lässt und sagt, ja, mache ich heute nicht, mache ich morgen. Das ist so, man verschwendet eigentlich das, was man machen kann, die Lebenszeit. Und irgendwie kommt man nicht so richtig voran. Und am Ende wundert man sich, warum man das Endergebnis nicht hat, was man gerne hätte. Und es gibt auch nichts Schlimmeres als Menschen, die zum Beispiel ambitioniert sind, aber so crazy faul. Ja, die sich dann da hinhocken und so, ja, der hat das, der hat das. Und ja, könnte ich auch, aber ja, weiß, wenn ich es probieren würde. Bro, mach doch mal. So. Fang doch mal an. Und da braucht es so viel Einsicht und auch an sich Entspanntheit zu sagen von einem selber, hey, hör zu, ich habe hier einen Fehler, ich sehe was nicht. Ich sage ja auch von mir selber, ich sehe Sachen nicht und ich höre dann einfach zu. So wie ich auch dir zugehört habe, dass du gesagt hast, hey, probier doch mal das aus, probier mal das andere aus. Und habe ich gesagt, hey, spannend, was der erzählt, habe ich so noch nicht gehört. Machen wir einfach mal, probieren wir mal aus und gucken, wie es ist. Und am Ende sind diese Experimente natürlich auch immer funny. Nicht alle funktionieren, das ist ganz klar. Aber dieses, okay, man muss ein Umfeld schaffen, wo die Leute gut mit einem sind. Ich will ja auch mit Leuten arbeiten, auf die ich wirklich Bock habe jeden Tag. Will nicht in Zoom-Calls reingehen und so denken, so, boah, gar keinen Bock auf die Mitarbeiter jetzt sonst oder auf die Kunden. Sondern ganz im Gegenteil, wir lehnen zum Beispiel Kunden, lehnen wir ganz krass ab, die uns nicht zu uns passen, wo wir dann sagen, sorry, danke für dein Interesse, aber unser Geschäft ist nicht deines, ja. Und deswegen passt das nicht zu uns. Und dann bedanken wir uns bei den Leuten und geleiten sie praktisch verbal, digital, einmal aus dem Zoom-Raum heraus. Und bei Mitarbeitern ist es so, wenn wir die Energie nicht spüren, stellen wir die Leute auch gar nicht ein. Und das ist bei uns immer auch ganz so, wir lassen so relativ viele unserer Mitarbeiter immer, die über Bewerbung drüber gucken. Also wenn wir die Leute so identifiziert haben, von denen wir glauben, die passen, lassen wir einfach mal so die Leute, mit denen sie arbeiten, drüber gucken. Und wenn da Leute Einwände haben, wenn es mehr als zwei sind, ist schon vorbei. Aber wenn es halt zum Beispiel einer einen Einwand hat, kann man sich so mal durchsprechen, guckt sich's an und dann stellen wir die Person ein. Und so hast du ein relativ homogenes, aber doch in sich heterogenes Team. Also die Gruppe an sich ist ja homogen, aber in sich die Individuen sind sehr heterogen. Und dadurch haben wir verschiedene Perspektiven. Auch diese Extremperspektiven sind eigentlich total super, weil du musst halt natürlich ausbalancieren und natürlich auch so Streit und krasse Energy ist natürlich mal so mit so Spannung auch vorprogrammiert. Aber das ist kein Nachteil, sondern das ist eigentlich ein Vorteil. Ja, weil du dadurch einfach dich nicht in diesem Average Pool bewegst, wo alles gleich ist, ja, sondern einfach links und rechts im Extrem und dann guckst, okay, wie balancieren wir das aus? Und dann hast du irgendwie so einen Sitzen, der da versucht, das zu steuern. Das sind meistens unsere Führungsleute oder halt auch ich im schlimmsten Case. Und so funktioniert das eigentlich ganz gut.
Und wenn du jetzt gesagt hast, ihr lasst einzelne Teammitglieder drüber schauen, wie macht ihr das?
Ja, wir haben natürlich Videos zum Beispiel von den Leuten.
Also die schauen sich die Call-Recordings an.
Call-Recordings zum Beispiel oder wir lassen natürlich auch Videos schicken. Direkt zum Beginn.
Bewerbungsvideos.
Und dann gucken wir uns die Leute an und wenn das passt, dann schauen die einfach drüber. Mm.
Was ich empfehlen kann, was für uns ultra krass gut funktioniert hat, ist, wir machen immer so Screening-Interviews, so eine halbe Stunde. Und die sind eigentlich immer gleich aufgebaut. Unsere Recruiterin erzählt ein bisschen was über uns und wir machen Analyse und fragen, oder sie macht Analyse und fragt halt in den Lebenslauf, in das Leben, in den Menschen so ein bisschen rein. Das Coole ist, wir nutzen so ein Tool, Firefly, so ein AI-Tool halt. Und dann kann ich immer direkt an den Part gehen, wo wir Fragen stellen und kann mir innerhalb von erhöhter Geschwindigkeit, schaue mir das Interview an und habe nach ungefähr Aufwand 5 Minuten, habe eigentlich 15 Minuten oder 10 Minuten Analyse mir angeschaut, habe ein ultra gutes Gefühl, wie der Mensch ist, wie antwortet er, wie funktioniert er und so weiter und so fort und kann anhand dessen eigentlich sehr unaufwendig, wenn sie nicht schon vorher ausqualifiziert hat, habe ich letztens erst wieder 2 Leute ausqualifizieren können und wenn ich wen weiterlasse, dann lasse ich ihn ein Interview zu mir weiter und habe eigentlich voll wenig Fragen nur, ich habe nur vielleicht 5 Follow-up-Fragen zu den Dingen, die er schon gesagt hat und habe mir ultra viel Zeit gespart und habe ein effizientes System, wie man Bewerber gut vorfiltern kann, um die Besseren nur weiterlassen. Weil am Ende des Tages ist es ja wieder Funnel, Struktur, ja, System, Vorfiltern, viel Volumen rein.
So wie man dich kennt, Stefan.
Genau.
Perfekt.
Structure.
Ja, aber macht auf jeden Fall Sinn. Ist halt ein Tool-Tipp auf jeden Fall.
Ja.
Den würde ich mitnehmen.
Ja.
Ich hatte jetzt mehr auf strategischer Basis. Safe,
logischer,
sagen wir mal, die Taktik ist natürlich super. Wenn das funktioniert, do it.
Und mehrere Menschen einfach über den Prozess drüber laufen. Also das machen wir auch. Das wollte ich eben da agreeen, wo, klar, ich sage,
100%.
Wenn mehrere Menschen auch zum Beispiel das Video anschauen können oder später auch mit denen reden können zum Beispiel, ja, mehr Menschen einfach das Feeling haben, weil eine Person onboarden und dann später wieder aufboarden, ist halt ultra aufwendig im Worst Case, ja. Mhm. Im Best Case holst du sie rein und sie ist halt mehr oder weniger für die nächsten 200 Jahre im Team. Wenn dein Business gut funktioniert, muss man sich natürlich auch damit beschäftigen, investmentmäßig. Ja, wie kann man Geld sinnvoll investieren? Wo kann man es raushauen? Wo nicht? Wo kann sich sinnvoll vermehren? Und du hast ja mehrere Dinge, die du gern machst. Du machst aber speziell Bitcoin recht gerne, was du bei uns am Abendessen erwähnt hast. Warum?
Grundsätzlich gibt es verschiedene Dinge, die ich gerne mache. Na, also ich finde auch zum Beispiel Aktien super. Ein Tick auch Immobilien. Ja, ist jetzt nicht mein Steckenpferd, wo ich so ganz tief reingehe. Es wird mehr, aber Schritt für Schritt. Ja, wie alles immer so ist. Aber das Thema Bitcoin ist für mich einfach so ein bisschen breiter als das Thema Investment. Beim Thema Bitcoin ist es einfach so, es gibt dir eine sehr unique Perspektive auf die Welt und es hat so viele schöne Nebeneffekte, wenn du drüber lernst und dich praktisch damit beschäftigst, die man so im ersten Blick gar nicht erkennen würde. Ja, da geht es weniger ums Thema Investment direkt, sondern es geht mehr darum, okay, wie versteht man die Wirtschaft? Welchen Blick hat man aufs Thema Geldschöpfung? Welchen Blick hat man aufs Thema, was funktioniert im Krypto-Bereich? Wobei du ja weißt, Krypto ist nicht mein Ding, sondern ich spreche in der Regel nur über Bitcoin und halt von allen anderen Shitcoins eigentlich gar nichts. Und da ist es für mich so, dass ich halt einfach gesagt habe, okay, diese Tiefe, wieder Thema Levels, Thema Ausstattung, über was man sprechen kann, hat eigentlich nur eine einzige Kryptowährung beziehungsweise ein Kryptoasset, was in dem Fall Bitcoin ist und für mich auch das einzige Kryptoasset ist, mit dem man arbeiten kann, oder Blockchain-Asset, wie auch immer man es definieren möchte. Ja. Und da ist es für mich so, diese Tiefe ist einfach so spannend. Und wenn du dich dann wirklich mal in der Tiefe damit beschäftigst und Schritt für Schritt reingehst, erkennst du einfach Denkfehler bei dir extrem gut. Du lernst Sachen kennen, für die du, wie gesagt, am Anfang gar nicht gesehen hättest. Und das ist einfach so ein Thema, wo ich gesagt habe, damit möchte ich mich mal beschäftigen und habe halt angefangen und bin praktisch dann einmal in dieses Orange Rabbit Hole einmal abgetaucht und komme da, glaube ich, auch nie wieder raus.
Aber was ist so das Spannende für dich an Bitcoin? Also was ist das Interessante, wo du sagst, das sind so die Dinge, was dich fasziniert?
Es sind unfassbar viele Dinge, die mich faszinieren daran. Somit die Hauptdinge ist einfach mal diese Verknüpfung von digitalem Geld in einer festgeschriebenen Knappheit, was dezentral verfügbar ist, ja, und was aber gleichzeitig als einzige Blockchain zum Beispiel den Bezug zur Realität hat. Weil die meisten anderen Shitcoins haben einfach keinen Bezug zur Realität. Ja, das sind Leute, die haben irgendwas mal ausgegeben, da haben sich irgendwelche anderen die Taschen vorher vollgemacht und Co. Bei Bitcoin ist es anders. Ja, der Gründer kennt keinen, den Erfinder kennt keiner von Bitcoin. Er ist nicht öffentlich bekannt und es gibt diese festgeschriebene Anzahl von Bitcoins, die in einer Open-Source-Software liegen. Vielleicht bin ich auch deswegen ein bisschen affiner, weil ich halt mit Software zu tun habe, die unveränderlich sind. Ja, ein Netzwerk, was von Tausenden von Menschen betrieben wird. Ja, und einfach die Thematik, dass du dadurch in diesem Proof-of-Work-Ansatz, den Bitcoin hat, diese reale Energieverbrauch zum Hashen praktisch, der Blockchain zum Beispiel, sehr technisch, ja, brauchst, hast du einfach einen realen Energieverbrauch in der Welt und du hast praktisch auf der anderen Seite das digitale Asset, was aus diesem realen Energieverbrauch rauskommt. Und das hat keine andere Kryptowährung. Wie gesagt, für mich basically nur Bitcoin an der Stelle auch einfach wichtig. Und es gibt kein anderes Asset, was A, so viel Lerninput dir gibt und so modern ist und so revolutionär wie Bitcoin wahrscheinlich in den letzten 1000 Jahren.
Aber wenn man jetzt in Bitcoin investiert, könnte man ja Angst haben, dass irgendeine Regierung Bitcoin sperrt und nicht zulässt. Weil es ist ja eigentlich gegen das, was sie wollen, wer auch immer sie ist. Aber
könnte man so argumentieren, haben auch schon viele versucht, unter anderem China und Co. Ja? Ja. Auch die Amerikaner haben sie in der letzten Regierung zumal einigermaßen probiert, zumindest mal den Kryptomarkt zu sperren und dann halt auch Bitcoin mit dazu. Wobei man sagen muss, es hat das ja dann relativ schnell die Erkenntnis gebildet, es funktioniert einfach nicht. Ja, weil du kannst halt schneller praktisch dieses Bitcoin-Netzwerk operieren, um die Welt herum mit einem Laptop, mit einem ganz einfachen Server, ja, und die Leute haben auch Angst, dass der Strom ausfällt und dann das ganze Geld weg ist auf der Welt, ja, ich sag dir, bevor die Banken wieder online sind, was übrigens viel schlimmer wäre, wenn die down gehen als das Bitcoin-Netzwerk, ich sag dir, bevor die Banken online gehen, ist Bitcoin-Netzwerk wieder aktiv und funktioniert in solchen Cases und wenn man sich wirklich damit beschäftigt und man sich mal wirklich reinliest in das Thema, ist es einfach für mich persönlich unfassbar spannend. Wie gesagt, wir haben dezentrales Geld in einer festgeschriebenen Menge, was mit Proof of Work gesichert wird, was keiner kontrollieren kann, keiner dir wegnehmen kann, was wirklich auch einen Wertspeicher gibt, ja, auch wenn es die vielen Leute aktuell auf die kurze Frist noch nicht sehen, aber langfristig hat sich es immer ausgezahlt und da ist es einfach so, das hat keine andere Währung und das ist das, wo ich sage, ist crazy gut und ist für mich als Bitcoiner basically obvious.
Was meinst du mit Wertspeicherung?
Grundsätzlich versuchen Menschen immer Wert zu speichern. Ja, Geld ist aktuell eigentlich nur gespeicherte Arbeitsenergie. Deine Euros, deine Dollars sind eigentlich immer gespeicherte Arbeitsenergie. Diese gespeicherte Arbeitsenergie, ja, wird ausgegeben in der standardisierten Form von der zentralen Stelle, der Zentralbank, die meistens von dem Staat gelenkt wird. Und da ist es so, dass diese gespeicherte Arbeitsenergie durch den Staat natürlich verwässert werden kann, indem der Staat einfach zum Beispiel mehr Geld schöpft und eine gewisse Inflation herrscht, ja, hast du natürlich im Gegenwert weniger Kaufkraft. Ja, du hast mehr Verfügbarkeit von Geld, dann geht praktisch die Kaufkraft für die Waren geht runter, beziehungsweise die Preise steigen, ne? Kaufkraftverlust ist einfach, es wird alles teurer und du hast aber dasselbe Geld in der Tasche und kannst praktisch nichts mehr davon kaufen. Durchschnittliche Inflation sind ungefähr 2% und die durchschnittliche Inflation auf 10 Jahre gerechnet ist ungefähr ein Kaufkraftverlust. Wenn du jetzt 100.000 Euro hast, hast du dann am Ende der 10 Jahre mit 2% Inflation pro Jahr noch ungefähr 80.000 Euro Kaufkraft. So, und das mal hochgerechnet auf dein ganzes Arbeitsleben, ja, ist natürlich ein massiver Verlust. Und die Leute beschäftigen sich damit leider sehr wenig. Ja, sie beschäftigen sich alle mit viel Arbeit, mindestens 8 Stunden am Tag, gerade in Deutschland. Aber sie beschäftigen sich überhaupt nicht damit, wie sie praktisch ihr Arbeitseinsatz einmal saven können in einem Store of Value. Und jetzt sind natürlich die Fragen, was nutzen denn die Menschen als Store of Value? Was nutzen die Menschen als Geld? Es gibt verschiedene Ansätze, gibt es auch in Bitcoin. Ja, Geld wurde vieles zum Beispiel verwendet, wir hatten mal Salzgeld. Manche Gesellschaften in der Vergangenheit haben praktisch auch Muscheln als Geld verwendet, ja, und solche Dinge. Und dann gibt es natürlich im Thema Store of Value auch, okay, zum Beispiel Real Estate, Aktien und Co. Und da gibt es natürlich mittlerweile jetzt auch Bitcoin. Und die Frage ist natürlich, warum performen denn Immobilien so gut? Warum performen denn Aktien so gut auf dem Papier? Und wenn man mal die Inflation bzw. das Ganze um die Geldmenge bereinigt, ja, zum Beispiel einen Aktienindex, mal die Dividenden rausnimmt und nur die Kursgewinne ohne die Geldmengenerweiterung praktisch einmal sich anschaut und rausrechnet, hast du am Ende des Tages eigentlich nur ein geringeres Wachstum durch wirklich mehr Gewinn als vielmehr das Wachstum durch, es hat jemand Geld geprintet, ja, in dem Fall eine Zentralbank. Die Leute haben mehr Geld zur Verfügung gehabt, die größeren Institutionen können sich einfach Geld leihen. Thema Cantillon-Effekt kann man mal googeln an der Stelle. Und da ist es so, dass natürlich die Leute an den Aktien investieren, natürlich davon profitieren und der normale Durchschnittsbürger natürlich ein Problem hat, dann hinten dran zu bleiben. Und das ist das Thema Store of Value. Aktuell storen die Leute in Aktien und Real Estate viel Store of Value, auch in Gold und Co. Ja? Und die Frage ist, welche Eigenschaften hat ein Store of Value? Wie gut ist der? Eine Immobilie ist sehr schwierig zu verkaufen, dauert länger. Eine Aktie geht relativ schnell, aber bewegt sich dafür viel mehr als eine Immobilie. Ja? Und Bitcoin hat natürlich diese Eigenschaften von einem guten Geld und auch einem guten Store of Value. In Form von, sie ist limitiert, es ist öffentlich nachprüfbar, dezentral, keiner kann es sperren. Ja? Es ist instant übertragbar. Also ich kann dir jetzt sofort 100.000 Euro schicken, ohne dass wir eine Drittpartei brauchen. Ja? Und all diese Dinge, das ist eigentlich das, was das Thema Store of Value praktisch ausmacht.
Das heißt, es ist aber sehr ähnlich dann eigentlich zu einer Aktie.
Nein.
Auf dem Store of Value, du kannst instant übertragen, kannst du bei einer Aktie auch. Du kannst das übertragen, ohne dass irgendwer dritte Partei sein muss.
Die Aktien liegen bei dir in dem Depot, in der Bank. Du hast eine dritte Partei.
Okay.
Die gehören zwar nicht der Bank und sie gehören wahrscheinlich auch nicht zur Konkursmasse der Bank, aber du hast immer noch die dritte Partei in Form von einer Firma, von der du die Aktie hältst, die auch eine Drittpartei ist.
Stimmt.
So, du kannst sie nicht so einfach übertragen. Also ich kenne jetzt nicht die Möglichkeit, dass Aktien schon tokenized Assets sind, die man praktisch einfach übertragen kann. Mhm. Aktienhandel findet auch nicht instant statt, sondern immer nur unter den Wochentagen Montag bis Freitag.
Okay, ja? Stimmt.
Und du hast natürlich die Thematik, bei Aktien ist ja immer auch die Auswahl. Ja, die Leute fangen müssen wählen, okay, was mache ich, wo gehe ich hin, etc. Die müssen immer ein Risiko eingehen.
Ja.
Bei Bitcoin, wenn man das verstanden hat, brauchst du dich mit allen anderen Sachen nicht mehr zu beschäftigen. Sondern bei Bitcoin, halt es für 5 Jahre and you'll be happy. Ja? Und das nimmt den Leuten diesen Druck raus, auch diesen Zeitwaste im realen Leben, die Lebensqualität, anstatt auf Zeit mit Familie zu verwenden, sich mit Investments zu beschäftigen. Das ist halt das Thema, was man bei Bitcoin zum Beispiel nicht hätte.
Das heißt, du würdest sagen, einfach blind in Bitcoin reinlegen.
Blind nicht, sondern ich würde sagen, learn about Bitcoin. Also starte immer und fange an mit etwas, was du selber für dich verschmerzen kannst, wo du sagst, okay, halte ich auch mal aus, wenn es 50% fällt. Mhm. Also do not go all in. Aber lern währenddessen über Bitcoin. Lern über die Eigenschaften. Educate dich. Wir haben super gute Möglichkeiten, zum Beispiel der Blocktrainer in Deutschland ist eine extrem gute Quelle, um sich zum Beispiel über Bitcoin zu educaten. Der hat von Basic-Videos bis wirklich tiefe Experten-Videos, eigentlich alles auf seinem Kanal drauf. Bin auch riesen Fan davon, weil er hat wahrscheinlich so vielen Leuten geholfen, extrem gute Arbeit geleistet. Kann ich empfehlen, Blocktrainer Roman Rea an der Stelle. Shoutout. Und die Thematik ist, es hilft, desto mehr Leute sich damit beschäftigen, desto mehr du damit liest, desto mehr du das verstehst, desto mehr verstehst du eigentlich, wie unsere Wirtschaft funktioniert, wie unsere Systeme funktionieren, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Mhm. Und das sind diese verschiedenen Attribute, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben.
Warum hast du damals kein Business im Bitcoin-Bereich gemacht?
Ich war, glaube ich, damals noch nicht so ready. Okay. Ich habe auch damals noch nicht das Verständnis gehabt, was ich heute habe, muss ich ganz ehrlich sagen, von Bitcoin. An sich ist es für mich so, ich bin auch, glaube ich, kein Bitcoin-Fan. Ich glaube, jeder braucht Bitcoin ab einem gewissen Punkt. Die einen erkennen es früher, die anderen erkennen es später. Aus meiner Sicht ist, je früher du es erkennst, desto besser ist es. Und an sich habe ich mich natürlich mit allem mal beschäftigt. Ich habe auch mal Geld schon mal in Shitcoins investiert, ganz am Anfang. Ja, habe natürlich das Geld verloren, so wie es natürlich ist bei Shitcoins. Ja, und habe dann irgendwann gemerkt, hey, ich muss mich damit mal beschäftigen. Und intelligente Leute, wo ich sage, okay, denen kann man zuhören, die haben für mich eine gewisse Autorität, haben darüber mal gesprochen und haben gesagt, okay, du beschäftigst dich mal mit Bitcoin. Habe ich gesagt, okay, mache ich. So habe ich angefangen. Und dann bin ich in dieses Hole relativ schnell reingefallen und ja, seitdem nicht mehr rausgekommen. Und so ist praktisch die Journey gewesen. Deswegen, Bitcoin hat immer einen Lerneffekt. Und dieser Lerneffekt ist nicht zu unterschätzen. Den würde ich auch jedem extrem ans Herz legen. Ich würde sagen, beschäftig dich damit. Weil du beschäftigst dich im Monat gefühlt 160 Stunden mit Arbeit. Ja? Beschäftig dich, wenn es geht, 140 Stunden mit Arbeit. Ja, und mach 20 Stunden Bitcoin. Oder lern generell über das Thema Investieren und persönliche Finanzen, einfach das Ganze zu strukturieren. Weil da ist so ein Need da in dieser Welt, dass es einfach unerlässlich ist, zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt wirklich da selber drum und nehme es einfach in die Hand, weil es wird niemand anderes für dich tun, muss man ganz ehrlich sagen.
Safe. Die Frage ist ja ursprünglich entstanden, was ist, wenn die Politik Krypto sperren würde? Wenn wir jetzt zur Politik vielleicht noch ganz kurz schauen. Die Politik in Deutschland. Du bist ja ausgewandert vor einigen Jahren. Was waren so deine primären Auswanderungsgründe damals?
Das ist ganz einfach. Ich habe mir angeschaut, was ist interessant. Ich war damals noch unter 30, wollte immer mal im außereuropäischen Ausland leben. Mhm. Habe dann festgestellt, wenn ich es jetzt nicht mache, werde ich es wahrscheinlich nie machen. Und habe dann einfach eine Liste gemacht, wie natürlich immer, haben wir vorhin schon gehabt, die deutsche Liste. Da haben wir geguckt, welche Orte für mich in Frage kommen, was die Orte für Vor- und Nachteile haben und habe mich dann damals für Dubai entschieden. Ja, habe dann, wie gesagt, das große Glück gehabt, dass sich natürlich danach alles so entwickelt hat, wie sich es jetzt entwickelt hat, sodass wir natürlich mehr oder weniger auch viel international unterwegs sind. Aber im Endeffekt war es die Sicherheit, Steuer, Wärme und ein libertäres Denken, dass man hier Leute einfach mehr oder weniger machen lässt, in gewisser Art und Weise im geschäftlichen Bereich. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, okay, Dubai.
Mhm, okay. Und in Deutschland hat sich ja in den letzten Jahren einiges, würde ich sagen, ein bisschen verändert. Es ist ja, das Land, würde ich sagen, ist immer ein bisschen so linker geworden, immer ein bisschen mehr LGBTQ in die Richtung. Was sind denn so deine Gedanken dazu? Weil ich habe grundsätzlich das Gedankenbild hinter dem ganzen sehr liberalen. Also ich bin halt ein Fan und wir haben so eine Glaubenssatzdatei bei uns. Also wir haben so intern, wenn jemand angebordet wird im Team, gibt es so ein fünfseitiges Glaubenssatzdokument, wo meine Glaubenssätze niedergeschrieben sind. So zu, keine Ahnung, arbeiten, viel arbeiten ist gut, Feiertage bringen nichts. Diese ganzen Sachen sind halt niedergeschrieben. Und da ist im Prinzip auch so die politischen Gedanken. Also ich bin jetzt nicht der Mega-Politiker und ultra-politisch engagiert. Was ich aber schon glaube, ist, arbeiten, pushen und Kapitalismus ist etwas sehr, sehr Gutes. Und ich würde sagen, in Deutschland ist es schon ein bisschen in eine sehr interessante Richtung, wie das jetzt aktuell in der Vergangenheit, in den letzten Jahren gerückt ist. Was siehst denn du da für Richtungen, die Deutschland geht? Also Deutschland ist ja gerade, das Pendel ist ja gerade in eine Richtung sehr ausgeschlagen aktuell.
Der Markt regelt auch wiederum dieses. Ja, also man merkt natürlich, dass Deutschland die Auswandererzahlen gerade von qualifiziertem Personal extrem ansteigen.
Ja.
Grundsätzlich ist es so, in Deutschland, wir sind eigentlich ein sehr fähiges Volk, das viel kann.
Ja.
Ja. Das Problem ist, dass wir mittlerweile in einer Struktur leben, die, glaube ich, nicht dem Erfolg beiträgt. Wir haben die längsten Krankheitszeiten, die wenigsten Arbeitstage und Arbeitsstunden von allen, wollen immer
Vier-Tage-Woche.
Vier-Tage-Woche, Thema
Feiertage.
Es heißt,
in Österreich crazy.
Ja, ich hab nichts gegen Feiertage, ich habe auch nichts gegen Urlaub und ich habe auch nichts dagegen, wenn Leute nur 35 Stunden arbeiten wollen. Es ist für mich immer eine individuelle Entscheidung,
ja,
wo ich sage, für mich steht das Individuum eigentlich über allem. So, ja. Ist auch eine individuelle Entscheidung, wie ich mich zum Beispiel sexuell orientiere. Das geht grundsätzlich alle anderen nichts an.
Safe.
Und das darf jeder machen.
Safe.
So, ich bin aber dagegen, einfach gesellschaftsschädliche Propaganda zu posten und Sachen auf Kinder zu pushen, die da nicht hingehören. Ganz klar.
Ja.
Und vor diesem Hintergrund muss ich auch sagen, das hat dann auch der Richtung, ist mir, also die Richtung ist mir völlig egal. Ja, für mich ist wichtig, dass wir Leute erziehen, die mündige Bürger werden, die wirklich eigenständig denken können. Und das Problem ist, dass diese Leute immer sehr schwierig zu kontrollieren sind. Deswegen ist es normalerweise in diesem Gesamtkonstrukt des Governments nicht gewünscht. Ja, aber Dinge zu machen, dass man zum Beispiel Sachen anfängt zu zensieren, Leute wegen Lappalien zu verfolgen, ja, das sind Sachen, die waren vor 20 Jahren völlig unvorstellbar.
Ja.
Ja? Und mittlerweile nimmt das eine Größe an, die leider so gekommen ist, aus verschiedensten Gründen, dass man sagt, okay, man macht die Menschen so abhängig von einem Staat, ja, dass sie praktisch den Staat lieben und alle, die gegen den Staat was sagen oder sonst irgendwas, hassen. Ja? Ich bin kein Freund von Hass, ich bin auch kein Freund davon zu sagen, es gibt immer nur Schwarz und Weiß. Ich glaube auch, dass es zum Beispiel gewisse staatliche Regelungen braucht, aber ich glaube auch, dass die auf ein Minimum zu reduzieren sind. Sowohl bürokratisch als auch gesellschaftlich und dass es an sich immer einen offenen Dialog mit dem Miteinander gibt. Aber für einen offenen Dialog mit dem Miteinander brauchst du eine Ebene, auf der du kommunizieren kannst. Die Ebene wird abgeschafft. Die Leute untereinander können nicht mehr miteinander sprechen. Ja? Weil sie sagen, ich hasse dich, ich kann das nicht so und das und dem rede ich nicht. Und da, man kann grundsätzlich mal mit jedem reden. Ich rede auch mit jedem, ich diskutiere auch mit jedem. Ja? Wenn er mit mir eine Diskussionsbasis hat, logischerweise. Aber für mich ist wichtig, dass man für sich selbst eine Klarheit hat, was braucht man denn eigentlich, was will man denn überhaupt wirklich haben und dann kann man entscheiden, wie möchte man leben. Und Dinge, es gibt halt Dinge, die sind für die Gesellschaft förderlich, ja, zum Beispiel gut ausgebildete Bürger, ja, die mündig sind, die auch eine gewisse Arbeitsstundenanzahl leisten, haben den Vorteil, dass sie selber zum Beispiel natürlich auch Geld verdienen, natürlich sich dann ein besseres Leben aufbauen,
safe,
Wirtschaftsstärke, dass die Familie dasteht. So, denen gehört auch eine gewisse Sicherheit.
Mhm.
Ja, sowohl vom Unternehmer als auch vom Staat. Und das Problem ist mittlerweile, die Unternehmer können sich diese Sicherheit nicht mehr leisten und der Staat bringt die öffentliche Sicherheit eigentlich nicht mehr korrekt in allen, ja, Bereichen, manchen Bereichen noch immer, ja, aber nicht komplett. Und die Leute werden einfach abhängig davon. Und das sollte nicht sein. Der Staat sind nicht die Leute. Die Leute wählen ihre Regierung und die Leute müssen bekommen, ja, für was sie wählen. Und mittlerweile ist ja praktisch basically so, egal was du wählst in fast jedem westlichen Land, more or less, ja, du bekommst eh das, was vorher schon war.
Ja.
So, obwohl du es eigentlich aktiv nicht möchtest, auch eine Mehrheit der Leute nicht möchte. Mhm. Und das nicht zu respektieren, wird dauerhaft down the road noch viel größere Probleme auslösen, als wir beide uns jetzt schon vorstellen können.
Aber was glaubst du, wo geht es dann hin?
Es mündet grundsätzlich mal in einer Enttäuschung. Ja, also die Leute wollen ja etwas Bestimmtes, du bist, glaubst an die Demokratie, du wählst, aber es verändert sich nichts, weil die Leute voten ja für eine Veränderung, in egal welcher Form, ob das Immigrationspolitik ist oder ob das zum Beispiel Thema ist, wie es wirtschaftlich weitergeht, ob das ein Krieg in der Ukraine ist oder all diese Schall- und Rauchthemen, die immer geworfen werden. Am Ende ist es so, es folgt wieder Grundprinzipien. Und bei den Menschen ist es so, sie voten für Veränderung, weil sie feststellen, zumindest mal die gerade noch wach sind oder die halt zumindest einen Blick drauf haben, in welche Richtung bewegt sich denn das Land? Und wie du vorhin gesagt hast, nach Zahlen, Daten und Fakten sieht es gerade nicht gut aus. Deutschland hat aktuell das dritte Jahr des 0% Wirtschaftswachstums vor sich. Ja, wahrscheinlich ist es sogar negativ, aber du weißt, wie diese Zahlen berechnet werden. Ja, ist Spekulation an der Stelle, kann gerne jemand prüfen und die Kommentare schreiben, freue ich mich drüber. Aber wir haben offiziell das dritte Jahr mit keinem Wirtschaftswachstum. Wir sind, glaube ich, die einzige G8-Nation oder G7-Nation mittlerweile, die kein Wirtschaftswachstum hatte.
Ja.
Das kann doch nicht gesund sein für ein Land.
Mhm.
Und die Deutschen unterschätzen die Stärke. Wir sind eins der Top 3 Wirtschaftsländer der Welt immer gewesen, ja, zumindest mal seit ich lebe und in den letzten 30, 40 Jahren, haben diesen Platz auch gefestigt, haben auch eine Infrastruktur geschaffen in Form von Firmen, Ausbildung, Menschen, Wissen, Fachwissen, ja, internationale Beziehungen, Netzwerke und Co., die uns extrem geholfen hat. Und Deutschland, in dem ich aufgewachsen bin, war wahrscheinlich eins der besten Länder der Welt, ja, in denen du hättest aufwachsen können, leben können. Und die Menschen waren auch aus meiner Sicht glücklicher. Mittlerweile ist es so, du hast noch mehr Steuern als damals.
Ja.
Du hast theoretisch auch die Lebensqualität im Kopf von damals, aber hast sie praktisch vor der Haustür nicht mehr.
Ja.
Ja. Du hast nur noch die ganze Zeit negative Meldungen, negative Meldungen, negative Meldungen und kommst da gar nicht mehr dazu, irgendwie mal durchzuatmen. Wir rennen von Emergency zu Emergency. Und das Ganze führt natürlich dazu, dass du am Ende dann unproduktiver wirst, dass das Wirtschaftswachstum praktisch sich einschränkt, auch diese ganzen Regulierungen, die wir haben. Ganz ehrlich, von diesen Regulierungen können wahrscheinlich 80% einfach weg und wir würden keinen Schaden merken. Ja?
Mhm.
Das heißt nicht, dass wir alles wegcutten, aber wir müssen zumindest mal sagen, okay, wenn wir eine Regulierung haben, müssen wir die mal prüfen irgendwann. Wir können nicht das Buch immer dicker machen mit den Regulierungen, sondern wir müssen mal das Buch dünner machen und einen Mechanismus installieren, ja, dass eine Regulierung vielleicht nur 2 Jahre gültig ist, dass wir einen Ablauf für Gesetze haben oder zumindest eine Prüfungsphase danach haben. Brauchen wir das noch?
Ja.
Weil es ist natürlich der Incentive einer Politikerin oder eines Politikers, ist immer hinzugehen und praktisch mehr Regulierung zu schaffen.
Mhm.
Aber das ist nicht Sinn des Politikers, sondern der Politiker hat einen Lebensumstand praktisch einmal zu geben für die Gruppe und nicht für sich selber. Ja? Und das Thema ist, viele verstehen das nicht. Das ist am Ende ist es ein Selbstbedienungsladen geworden mittlerweile, in dem praktisch genauso Steuergelder so extrem verschwendet werden,
ja,
dass wir es uns kaum vorstellen können. Und für die Menschen, die dann voten, und die Menschen, die für die Veränderung, wo wir gerade herkommen, gestimmt haben, dass sie keine Veränderung sehen, ist es frustrierend. Und entweder verlassen die irgendwann das Land, ja, und das Fachwissen, das Geld, die Technik, die Energie geht weg. Und dann kann man sagen, ja, wir machen dies, wir machen das. Wir versuchen, die drin zu halten und Co. Ja, dann fängst du an, deine Bürger wieder einzusperren. Thema Wegzugsbesteuerung.
Ja.
Der EuGH hat die jetzt gerade als nicht gültig erklärt, ja, weil sie viel zu extrem ausgebaut war und die Leute praktisch an der Freizügigkeit sogar innerhalb der EU gehindert hat. Und all diese Dinge, das sind Sachen, die waren unvorstellbar.
Ja.
Und wir dachten, es kommt nie auf uns zu. Jetzt kommt es gerade auf uns zu und die Menschen werden immer extremer werden. Weil wir reden nicht miteinander, wir haben keine Basis der Diskussion, wir haben keine Möglichkeiten, uns praktisch auszutauschen und diese Vielfalt an Ideen einfach mal eine saubere Gesellschaft bauen zu lassen, mit möglichst viel Freiheit und wenig Regulierung. Ja, sondern wir geißeln uns an den Staat und je mehr Leute praktisch von diesem Staat abhängig sind, desto mehr wird natürlich der Staat kippen in diese Richtung. Weil die Leute, wenn sie abhängig sind, für das stimmen, was sie schon kennen. Und viele Leute in Deutschland sind, glaube ich, wie man so schön aus Matrix kennt, Matrix 1, noch nicht ready, um befreit zu werden. Mhm. Und solange sie Teil des Systems sind, sind sie auch Teil dieser gesamten Infrastruktur oder wie man Matrix sagt, der Matrix. Ja? Und da ist es so, dass einfach jeder für sich selber irgendwann diese Verantwortung mal nehmen muss und sagen muss, okay, ich verändere das jetzt. Für mich selber als erstes, weil ich kann mich immer als erstes an der eigenen Nase packen, ja, und dann gehe ich weiter. Ja? Und für uns zum Beispiel war ganz klar, Auswandern ist der Schritt, weil das Thema ist, es ist so eine starke Bewegung, du kommst als Einzelunternehmer mit deinen Ressourcen, kommst du nicht dagegen an. Punkt. Ja. So. Und ich hoffe, dass sich verändert, ohne dass wir einen großen Knall erleben werden, dass wirklich etwas Schlimmes passieren muss, sowohl wirtschaftlich oder halt auch in Form von kriegerischen Handlungen oder sonstigen Dingen, wo halt einfach Machtverhältnisse verschoben werden. Sondern ich hoffe, dass wir genug Leute haben, die das vorher verstehen, dass wir die Systeme, die wir haben, dazu nutzen können, die Systeme wieder umzubauen zu dem, was sie eigentlich sein sollten, nämlich die Grundlage für Freiheit und Wohlstand. Und das ist eigentlich das, worauf ich mich dann in Zukunft hoffentlich auch fokussieren kann, mir einen Blick drauf werfen kann irgendwann mal und da auch unterstützen kann. Sehr. Weil Deutschland an sich, das Deutschland, in dem ich aufgewachsen bin, war ein unfassbar cooles und gutes Land. Ja. Ich habe es wirklich geliebt. Ich liebe Deutschland immer noch, aber es ist nicht mehr das Deutschland, was ich kannte.
Und deshalb, liebe Freunde, Abstand halten von der 4-Tage-Woche. Hustelt Gas, gebt Gas, bringt euer Business voran, bringt euer Leben voran, inspiriert Menschen um euch herum, mehr Gas zu geben, zu pushen. Damit können wir die Länder verbessern und das Leben verbessern, mehr Freude entwickeln und mehr Spaß haben. Vielen Dank fürs Dabeisein, Fabi. Es war wirklich, wirklich inneres Blumenpflücken. Wir haben gelernt, wie man geile Software baut. Wir haben gelernt, wie man gut investiert in Kryptos. Wir haben gelernt, wie man Business aufbaut und wie man Deutschland verändern kann. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein.
Perfekt. Danke für die Einladung. Es hat echt Spaß gemacht. Ja, sehr breites Themenfeld, über das wir einmal durchgegangen sind. Und an sich, wenn die Leute sich für zum Beispiel Krypto oder Bitcoin und Co. interessieren, kannst ja unten in der Box einfach nochmal Dinge verlinken. Okay. Und ansonsten freue ich mich auf unseren nächsten Talk. Ich hoffe, den Leuten hat er genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und in diesem Sinne wünsche ich allen, egal wo ihr seid, arbeitet, Kapitalismus ist gut, Libertarismus ist gut und packt euch immer an derselben Nase.
Top, geil. Nice.